Futter bei die Hühnen. Folge 10. 7 Jahre Erste Liga. Mit den Legenden Renny Balburg und Ennio Dolfo.
Wir hatten in unserem Podcast heute zwei Legenden zu Gast. Und sie erzählen aus den Anfängen nicht der SVG als Verein, sondern aus dem letzten Jahr in der zweiten Liga, aus dem ersten Jahr in der Bundesliga. Man hat manchmal den Eindruck gehabt, Feiern und Trinken standen doch über dem Volleyballspielen.
Des Weiteren haben wir alle gemeinsam ein bisschen Netzhopper-Bashing gemacht.
Ja, aber es war nicht nur Netzhopper. Wir haben auch über die Hassliebe von Eric Metzen gesprochen. Hassliebe noch bevor er bei der SVG war, die Hassliebe aber zur SVG. Ganz interessant, das hat man vorher so nicht gewusst. Hört einfach rein. Viel Spaß damit. SVG! 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 1, 2! Juhu! Herzlich willkommen zum Butter bei die Hühnen Podcast Folge 10. Heute mit dem Thema 7 Jahre Erste Liga mit den Legenden René Balburg und Ennio Dolfo. Dabei sind natürlich auch, ja, ich höre den Jubel im Hintergrund. Dabei sind natürlich auch, wie immer, Kajetan Baumann.
Konnichiwa.
Und Tom Lange.
Moin. Ja, dass ihr alle da seid. René, dass du da bist. Und Ennio, ja,
vielen Dank, dass ich da sein darf.
Oh, Entschuldigung, das Huhn ist auch schon.
Ja, ich hole doch mal ein Messer. Ja, schön, dass es noch so kurzfristig geklappt hat, Ennio, dass ihr dabei sein konntet. Also, willkommen und ab geht die Post.
Wir sind auch nicht nur zu fünft, sondern wir haben sogar noch Stimmen, weil wir sagen ja 7 Jahre Erste Liga. Da waren auch noch ein paar andere Legenden dabei. Kajetan, dein Part.
Ja, Shoutout to Ray, Raimund, Sito and Nick Del Bianco. And we are really happy that you responded to our questions and we'll hear what you had to tell us at the end of this podcast. But it's really nice to hear back from you.
Dann fangen wir doch einfach mal mit René an. René, Urgestein, SVG Lüneburg, da hießen die noch gar nicht so. TSV Gellersen, seit 1998 bis 2006 sozusagen in Lüneburg, dann 2006 bis 2008 bei den Volley Youngstars in Friedrichshafen, der Nachwuchsmannschaft vom VfL Friedrichshafen. Dann ging's weiter in 2008 zur SG Eltmann. 2009, 2010 in der Saison dann VC Franken. Dann 2010 bis 2014 in Rottenburg, ist dann von 2014 bis 2016 zur SVG Lüneburg ging, die dann in den ersten beiden Jahren in der ersten Liga gespielt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren alle super froh. Endlich kommt René Balburg wieder zurück. Herzlich willkommen, René.
Ja, schönen guten Abend. War dann, glaube ich, auch Zeit. Da hat der Vater schon gerufen.
Du konntest gar nicht anders, schätze ich.
Mit der Pistole auf der Brust geht es nicht anders. sonst ist das Erbe gleich weg.
Oh, jetzt. Wie groß ist denn das Erbe überhaupt noch?
Ich glaube, das schmälert sich jetzt so Saison von Saison zu Saison.
Ja, ein bisschen anders lief die Geschichte mit Ennio. Ennio hat in Deutschland die Bundesliga-Vereine angeschrieben und auch die Zweitbundesliga-Vereine. Er wollte gerne nach Deutschland kommen. Das kann er uns gleich selber erzählen, was der Beweggrund war. Das hatte mit Sicherheit mit seinem Studium zu tun. Ennio kommt aus Treviso in Italien. Das liegt in der schönen Region Venetien. Und er kam in der letzten Zweitligasaison zur SVG als Zuspieler, wie ihr euch wahrscheinlich auch noch gut erinnern könnt. Und außerdem ist eines seiner großen Hobbys, soweit ich immer gehört und gelesen habe, Kochen. Er ist großer Pasta-Spezialist. Ich hoffe, das stimmt. Sonst kannst du uns natürlich berichtigen. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an das legendäre Viertelfinale in der ersten Saison gegen Bühl, wo du dann eine ganz wichtige Rolle gespielt hast. Okay, herzlich willkommen, Enyo.
Hallo zusammen, hallo an alle und freue mich sehr, hier zu sein. Okay.
Also seitdem bist du natürlich in Trainerfunktion immer bei der SVG auch noch.
Und übrigens wegen meinem Hobby als Koch, ich habe Pizza heute Abend gebacken, ne? Also meine.
Okay, Pizza.
Das ist mal, also das, was mein Hobby betrifft.
Okay, sehr schön.
War das eine Einladung? Mach uns nur den
Namen.
Ja, Enyo, es ist ja ein etwas spezieller Fall sozusagen, von Italien aus nach Deutschland zu wechseln. Normalerweise wollen alle Spieler irgendwie nach Italien, Polen oder Russland. Warum gerade Deutschland?
Am Anfang ursprünglich war wegen Studium eigentlich, weil ich musste meinen Abschluss absolvieren und ich musste meine Deutschsprache verbessern und ich musste Klausuren absolvieren und ablegen. Deswegen habe ich entschieden, lass uns einfach Volleyball und Studium verbinden. Und ich habe einfach, ja, ganzen Vereine, war wirklich zweite Liga, erste Liga, einfach weitergeleitet an alle. Und Andreas, also, ah, no, warte, nicht Andreas eigentlich, Olli Adebar. Weil ich hab geschaut, so, Olli Adebar hat mir geantwortet, gesagt, ja, ich muss Andreas Balboy, Vorsitzender, fragen. Und dann Andreas sich gemeldet bei mir. Und dann haben wir einen Skype-Anruf gehabt. Im Garten, da in Südgelsen. Und das ist einfach schnell gelaufen. Ich habe gesagt, ja, komm, lass uns einen Vertrag unterschreiben. Das kannst du hier kommen. Kleinen Job, Unterkunft. Und da spielst du einfach zweite Liga. Und ich habe gesagt, okay, dann lass uns sofort das machen. Und zwei oder drei Monate später, ich bin losgefahren. 1200 Kilometer und ich war hier. Das muss man mal Andreas fragen, weil das war komisch, weil nach München vor 7 Jahren, das war mein Navi kaputt. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung, wo Lüneburg war. Und ich habe einfach mit einer Karte nach Lüneburg gekommen. Ich war komplett geschwitzt. Ich hatte ein kleines Auto. Es war so warm und feucht. Und ich bin zu Andreas nach Hause in Südgelsen, weil ich wusste nicht natürlich. Und dann Andreas mich empfangen. Aber der Anfang war so lustig und das könnte man nicht vorher wissen, was 7 Jahre später passiert ist. Das ist einfach Geschichte, was passiert ist bei mir, also finde ich.
Haben Sie noch andere Vereine eigentlich bei dir gemeldet?
Ja, hatte mir zum Beispiel der Trainer von Bühl, der Argentinier, der ehemalige Trainer eigentlich. Und da hat er mir geantwortet, der Trainer von Netzhoppers, wie heißt der ehemalige?
Kulic.
Genau, der. Und
zu dem Zeitpunkt war schon Kulic?
Ja, das war ja ewig, war der 10 Jahre, ja, glaube
ich. Und dann war komisch, war voll lustig, weil ein Jahr später haben wir Viertelfinale gegen Bühl gespielt und ich glaube, das erste Spiel habe ich Silber MVP bekommen und der Trainer von Bühl ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, siehst du, ein Jahr später, du bist hier und hast auf jeden Fall Silber MVP verdient. Aber ich habe es dir gegeben auch, weil du hast einfach es verdient. Also du hast einfach hier in Deutschland eine Karriere aufgebaut, sozusagen.
Ja. Wie war das eigentlich, Enyo, mit deiner Volleyballkarriere vorher in Italien? Ich habe gelesen, du warst in der Serie A2, A1, also immer so ein bisschen hin und her gewechselt.
Ich habe einfach, ich habe natürlich versucht, am Anfang erste Liga und zweite Liga. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte keinen Platz. Ich war nicht Stammspieler, sozusagen. Und ich habe gedacht, lass uns dritte Liga, habe ich 2 Saisons lang in Sardinien gespielt. Und dann habe ich gemerkt, Studium ist wichtiger. Also das, entweder spielst du in der ersten Liga in Italien, verdienst du viel Geld, oder das musst du studieren und einen Job suchen dann. Und ich habe entschieden, okay, lass uns aufhören, mit einem Profi zu sein. Und ich habe ein Jahr lang nur studiert und gelernt. Und ein Jahr später war das Problem mit dieser verdammte schwierige deutsche Sprache. Das war das Problem. Wenn du nicht Deutsch sprichst, weil ich hatte es am Gymnasium gelernt, ist voll schwer. Wenn du es ganz schnell vergisst du die Sprache und dann kannst du nicht mehr. Deswegen auch, warum bin ich hier in Lüneburg eigentlich?
Weil man hier das beste Deutsch spricht.
Ja. 7 Jahre noch. Und ein kleiner Gossip. Ich glaube, Hansestadt Lüneburg, also hat mir geschrieben gestern, ich habe fast die deutsche Bürgerschaft bekommen.
Was heißt das?
Ich werde reingebürgert.
Okay. Wolltest du überhaupt oder wolltest du
ja,
gar nicht?
Ja, auch von meinem Sohn. Also wir sind so, ich und mein Sohn. Mhm. Aber ich wollte, ich fühle mich Teil von diesem, von der Gesellschaft. Ist mein zweites Zuhause hier. Ich habe meine Frau hier, ist also mein Sohn hier geboren. Also hier in Lüneburg meine ich auch. Nicht nur in Deutschland, aber in Lüneburg im Besonderen. Also ich freue mich. Also ein wichtiger Schritt für mich. Mhm. Ich wollte es machen.
Das war ja auch für die SVG Lüneburg zu der Zeit. Warst du auch der Erste, der aus dem Ausland kam? Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, ob davor es was war, aber zumindest in dem letzten Zweitliga-Jahr warst du ja der Einzige, der nicht aus Deutschland kam.
Ja, ich war der Einzige, war furchtbar eigentlich am Anfang, weil ich könnte kaum Deutsch und ich waren einige Leute wie Sven Tennert, Stefan Köhler, die aus Berlin kommen und er könnte kein Wort. Kein Wort verstehen. Ich wollte immer sagen, wie bitte, die ganze Zeit. Das war, ja, es war ein bisschen schwer, aber die Gruppe war einfach geil. Also wir hatten auch, ein Trainer war Michi Merten, ich glaube. Und ja ich habe mich einfach gut gefühlt die ganze Zeit. Also wir haben eine gute Saison gehabt. Leider die Netzhoppers waren viel besser. Also.
Hm. Genau. Was hat sich dann geändert? Von der zweiten zur ersten Saison. Also du hast ja den Aufstieg mitgemacht, ihr seid als Vizemeister aufgestiegen, die SVG Lüneburg. Ich kann mich erinnern, erstes Spiel, erste Liga, das war, glaube ich, Mitteldeutschland. Auf einmal, also aus Fansicht, das war ja alles viel schneller. Wir haben echt mit offenen Mündern da gestanden und gesagt, das ist ja ein ganz anderer Volleyball. Wie war es aus deiner Sicht?
Ja, ich denke, der Schlüsselmann, also das war natürlich Stefan, also dieser Wechsel von Michi Merten zu Stefan Lümner. Stefan Lümner hat eigentlich ein neues Konzept mitgebracht, also ich meine Training, Krafttraining. Und dann natürlich Stefan hat auch die richtigen Männer, also sozusagen ausgesucht im Sommer. Ich meine, der Niederländer, der Timen, wir hatten auch der Scott geworfen, also ich meine, dann hat der René Zurok. Wir hatten auch Erik Metzen als Libero und dann diese Duo, Yannick Pörner, Falko Steinke. Also das war wir waren Aufsteiger, aber wir waren ein geiles Team eigentlich. Also das war natürlich eine Überraschung, was im Jahr, also in der Zeit passiert ist mit einem besten Aufsteiger, Pokalfinale. Aber eigentlich, wir waren ein gutes Team. Also wir wussten es auch.
Hast du damit gerechnet? Du sagst, du wusstest es. Hast du damit gerechnet, dass ihr tatsächlich so weit oben abschneidet? Ihr habt immerhin Bronze geholt.
Nicht so gut, aber ich meine, Falko hatte schon erste Liga gespielt, ganz schon 4 Jahren. Und dann, also ich meine, wir hatten auch Carlos, hatte auch erste Liga in Spanien gespielt. Also wir waren Aufsteiger. Das war komplett eine Überraschung, Pokalfinale. Das auf jeden Fall. Das, wo wir angekommen sind. Also ich meine, dritter, vierter Platz. Aber eigentlich mit dem Sinn, also jetzt kann ich sehen, dass wir waren eigentlich ein gutes Team. Also ich sehe das Foto, ich habe noch das Foto hier irgendwo. Wir waren eigentlich ein gutes Foto. Alle Spieler haben die schon, hatten schon erste Liga gespielt. Ja? Also fast alle. Mhm.
Also, aber mit was seid ihr denn reingegangen in die Saison? Habt ihr euch ein Ziel gesteckt gehabt? Wir wollten Sechser in der Hinrunde werden oder in die Playoffs? Oder gab's da direkt ein Ziel? Oder hat man gesagt, ach, wir gehen einfach.
Nee, ich glaube, wir hatten kein Ziel. Wir hatten natürlich, was René kann auch erzählen, mit Stefan natürlich haben wir nicht präzise Ziele, sondern technische Ziele, taktische Ziele, wie wir spielen wollen, wie wir uns entwickeln möchten oder wollen. Und dann natürlich hat alles geklappt. Also ich meine, mit dem Team und das war einfach sofort. Also ich meine, die ersten 2 oder 3 Spiele, ich glaube, die Bundesliga hat verstanden sofort, okay, hier ist die SVG Lüneburg. Das sind keine Aufsteiger. Die können sich eigentlich etablieren. Also deswegen, ja.
Genau, ich glaube, großer Vorteil von uns war natürlich auch noch die Halle, weil die doch noch ein bisschen kleiner war wie bei den Gegnern. Die konnten damit meistens nicht ganz so gut um und ja, einfach war immer schon ein guter Hexenkessel, wo die gegnerischen Teams dann, glaube ich, auch immer zu knapsen haben. Und wenn dann noch ein Aufsteiger kommt, der noch halbwegs Volleyball spielen kann, ja, dann gucken die auch erstmal doof.
Was für dich nicht, René, nicht auch eine ziemliche Umstellung? Also ich meine, du hattest ja, klar, Rottenburg wird auch das Tolle aus der Liga genannt. Ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwie eine Stimmung schlechter ist, aber so dicht gedrängt ist es natürlich, glaube ich, sonst in keiner Halle. Na gut, vielleicht in Herrsching. War das nicht auch für dich anders? Weil ich meine, du musstest ja auch auf einmal in einem Schuhkarton spielen.
Also ich kenne sie ja noch von früher. Also ich habe da ja doch schon das ein oder andere Spiel mal gemacht. Auch schon vor relativ vollen Rängen. Da war, glaube ich, mal die Juniorennationalmannschaft da, wo ich mit im Kader war. Aber da standen sie in der Tat unten noch nicht, glaube ich. Da waren nur auf den Rängen. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist halt ein ganz anderes Spiel. Wenn die Zuschauer kannst beim Anlaufen, kannst ja noch die Zuschauer abklatschen. Das gab es, glaube ich, nur in einem Jahr mal, da ist Bühl aufgestiegen. Da haben die noch in ihrer alten Halle gespielt. Da war das auch so. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil wir da einmal mit Rottenburg zur Fastnet gespielt haben, also zum Fasching oder was das auch immer ist. Und dann sind die ja mit einer Blaskapelle mal einmarschiert, die Fans von Rottenburg. Und das war mal ein geiles Spiel. Haben wir aber auch verloren. Aber wie gesagt, sonst in der Gellersenhalle habe ich immer gerne gespielt. Also, weil das einfach, ja, stimmungsmäßig glaube ich, einmalig ist. Auch wenn in Berlin, keine Ahnung, 8000 Leute sitzen, finde ich das in so einem kleinen Schuhkarton dann doch deutlich geiler.
Auch wenn man den Spielstil, schwieriges Wort, eigentlich ja komplett verändern muss. Also ich meine, du spielst ja einfach anders.
Ja, man hat natürlich jetzt nicht die Möglichkeiten, da den Ball himmelhoch an die Decke zu oder beziehungsweise unter die Decke dann zu hauen. Macht es ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, wir haben ja auch nur in solchen Hallen trainiert, was dann natürlich dann den großen Vorteil für uns gebracht hatte, dass wir halt ja uns daran gewöhnen konnten, an diese niedrige Halle. Und so wie Ennio schon meinte, Stefan hat das Team, glaube ich, sehr, sehr gut ausgesucht. Auch die Spieler, die dann dazugekommen sind, sei es mit Carlos, Eric, Timon, Scott, alles jetzt keine Spieler, die kein Volleyball spielen können, sondern es sind halt wirklich auch schon gute Leute dabei, hat man ja auch gesehen. Timon war, glaube ich, Topscorer der Liga. Eric gehörte mit zu den besten Liberos. Und Carlos, sehr, sehr guter Zuspieler. Natürlich nicht ganz so gut wie Ennio, aber...
Danke.
Nee, aber wie gesagt,
ja, aber wir waren nicht nur innerhalb des Feldes, wir waren auch außerhalb des Feldes eine gute Gruppe, finde ich. Also die Chemie hat geklappt, auch außerhalb, finde ich. Oder René?
Ja, muss. Also ich glaube, das muss einfach auch sein. Also ich hatte das bis jetzt bei den ganzen Mannschaften, wo ich dann auch war, hat das auch immer dann gestimmt. Also es war keine so komplette Grüppchenbildung oder irgendwie sowas, dass man da jemanden auf den Tod nicht hassen konnte, nicht leiden konnte. Deswegen, also das gehört natürlich auch schon mit dazu. Gerade als Aufsteiger hilft es einem natürlich. Und wenn man dann halt auch noch das erste Spiel gleich gewinnt, dann geht man natürlich dann auch mit breiter Brust voran. Wenn man jetzt die ersten 4-5 Spiele verloren hätte, ja, weiß nicht, ob dann auch so gut gelaufen wäre.
Was war denn in der ersten Saison, Ennio, was war denn so dein Highlight?
Dein Highlight natürlich war da für mich als neu, also als sozusagen als Ausländer, das war natürlich die ganze Saison, also alles, was nicht nur innerhalb, aber außerhalb des Feldes, also Unterkunft, ich war zum Beispiel hier am Leuchfana, ich hatte mit Falko Steinke da, Wohnung daneben. Ich hatte der zweite Zuspieler, der Ewald Dexen, ich glaube. Wir waren alle zusammen. Ich könnte Deutsch jeden Tag reden. Und wir könnten natürlich ein bisschen, das war Paddy auch, da in der Nachbarschaft. Also, das war einfach alles schön für mich. Das war alles Neues. Einkaufen, essen. Was soll ich essen jetzt? Oder mit dem Team, was machen wir heute? Zum Beispiel waren wir waren wir oft bei Vamos. Also ich meine, einfach die ganze Saison war alles Neues für mich und ich habe es genossen, auf jeden Fall. Also kein wie sagt man, kein bestimmter Moment, aber eigentlich die ganze Saison. Also einige Momente werde ich nie vergessen. Ich meine, zum Beispiel das erste Mal in Ostdeutschland zum Beispiel am Sonntag. Ja, Jungs gefragt, 12 Uhr Mittag, wo sind die Leute hier? Weil natürlich, ich kam aus Italien, das waren Leute mit Ohrringe in der Halle, also Männer mit Ohrringe. Ich habe gesagt, wo bin ich jetzt? Das sind einfach diese Momente, wo ich als Italiener und Ausländer, das wusste ich nicht. Also das war alles eine Neuigkeit für mich.
Aber da muss ich jetzt mal erzählen, als Wolfgang und ich zum ersten Mal nach Mitteldeutschland gefahren sind, also zum CV Mitteldeutschland mit einem kleinen Bus, da waren wir, glaube ich, 9 Leute drin.
Das war unsere erste Fanfahrt sozusagen.
Ja, genau. Da haben wir uns auch gefragt, wo sind wir hier? Wo sind die Leute? Wir haben nur die Erdölraffinerie Leuchtensee und es war dunkel. Ja, das war auch schon sehr, sehr speziell für uns.
Okay. Aber es ist lustig.
Mitteldeutschland war bei mir auch eine schöne Fahrt. Da bin ich selber nachgefahren mit dem Auto. Und wurde ich, glaube ich, auf der Autobahn geblitzt mit bummeligen 100, 154 in der 100er-Zone.
Warst du zu spät oder wie?
Ja, ich bin nachgereist, weil wir, glaube ich, noch Weihnachtsfeier hatten oder sowas. Ja, fand mein Führerschein nicht so toll.
Also Ennio, wir hatten ja jetzt ja eher gedacht, dass du sowas sagst wie Highlightspiel, Pokal gegen Düren oder Finale. Und dann erzählst du, Vamos war eigentlich super.
Also sorry, aber ich dachte, meintet ihr die erste Saison, zweite Liga, oder?
Ist egal, aber das war schön, was du erzählt hast. War viel schöner als das, was wir aber eigentlich
das, haben. Das kann man in 5 Jahren wieder rausholen, perfekt. Ennio hat immer gefeiert.
Das war alles. Ja, ich wollte auch fragen, so sportlich in der ersten Bundesliga-Saison, gab es für dich ein besonderes Highlight?
Ja, natürlich das Pokalfinale, das war einfach...
Du musst es aber jetzt nicht sagen, gell?
Nee, musst du nicht.
Nee, aber ich meinte eigentlich die erste Saison als zweite Bundesliga eigentlich, war die erste Bundesliga, die zweite, meine zweite Saison, also die erste Bundesliga-Saison von der SVG war alles Pokalfinale, das Halbfinale gegen Düren auf jeden Fall. Oh, und dann für mich persönlich natürlich das Viertelfinale in Gembühl, weil manchmal das Sport ist dann, da erzählt unglaubliche Geschichten, weil ich hatte fast gar nicht gespielt in der Saison. Und natürlich hat super funktioniert mit Carlos, wirklich, Pokalfinale und alles. Und dann kommt das Viertelfinale und Carlos verletzte sich am Fußgelenk. Und plötzlich musste ich spielen. Und dann ist einfach trotzdem gut gelaufen. Ich meine, erstes Spiel verloren und dann haben wir unglaublich 3-2 gewonnen in Bühl und dann wieder gewonnen 3-0. Und für mich war natürlich eine besondere Emotion. Also ich habe mich natürlich sehr glücklich gefühlt, weil ich habe beigetragen. Also am Anfang natürlich war ich ein bisschen traurig. Ich konnte nicht spielen und konnte meinen eigenen Beitrag geben zum Team. Also.
Ennio, kurze Frage.
Ja.
Hast du dich vorbereitet oder weißt du das einfach alles noch, mit wie wir gespielt haben?
Was bedeutet?
Weißt du die jetzt, weil du die Satzergebnisse ja sogar noch weißt. Ich wusste nicht mal, dass wir im Viertelfinale gespielt haben.
Okay. nur das Ergebnis natürlich. Also 3-2, 3-0, das kann man nicht vergessen eigentlich. Also ich meine.
Doch, habe ich.
Na komm, René. Ich weiß das auch noch sehr gut. Das war mein erstes Auswärtsspiel, das Viertelfinale in Bühl. Da habt ihr im Tiebreak, glaube ich, dann irgendwann mal 10-5 oder sogar 12-5 geführt. Aber. Okay, cool, die Sache ist gelaufen.
Okay, René, dann jetzt dein Highlight oder besser gesagt, an was kannst du dich überhaupt noch erinnern?
Da geht's ja schon los.
Ja, Vamos vielleicht, oder?
Nee, das weiß ich auch nicht mehr, war zu viel Alkohol im Spiel. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass wir im Viertelfinale gegen Kühl gespielt haben und schon gar nicht die Satzergebnisse. Also die hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber... Das kann ich mir, glaube ich, selbst von den anderen Spielen nicht merken. Aber so Highlight war natürlich generell die Heimspiele. Ich weiß gar nicht, war das die Saison, wo wir auch gegen Berlin zu Hause gewonnen haben?
Immer.
Ja, René, ja.
Mit dir immer.
3-2.
Sehr gut, das weiß zumindest jeder. Also das ist so noch ein Spiel, weil gegen Berlin ist halt noch immer was Schönes, weil die halt wirklich, ja, zu dem Zeitpunkt waren sie nicht Serienmeister oder noch nicht. glaube ich. Da ging es erst los. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, weil ich weiß ja anscheinend nicht mehr so viel.
Ich hätte auch noch so ein sportliches Highlight, an dem du beteiligt warst in der zweiten Saison, aber wahrscheinlich weiß es nicht mehr.
Echt? Gegen Frieshaven, das weiß
ja,
ich.
Ja, cool.
Ergebnis? Ja, haben wir gewonnen.
Ja.
3-2.
3-1. Ich war nicht da sogar. Also.
Ja. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, wir machen das hier per Zoom. Ihr werdet das dann nicht hören, aber ich habe René einen kleinen Tipp gegeben.
Selbst das wusste ich ja, wie gesagt, auch nicht mehr. Nee, aber das war natürlich auch ein schönes Spiel in der zweiten Saison, aber in der ersten, ja, Berlin und ja, Düren, was wir ja schon hatten, was, glaube ich, ein ganz gutes Spiel war im Pokal. Pokalfinale ist ein bisschen, also vom Spiel her selber war es schade, aber das Ganze, die ganze Atmosphäre ist natürlich, ja, das werden wir wohl nicht mehr erleben, Enjo und ich.
Ich naja, vielleicht gibt es ja noch irgendwie Altherrenpokal oder sowas.
Bestimmt.
Ich weiß nicht, wie groß das dann aufgezogen wird.
Ah, soll sich mein Vater einfach hinterklemmen.
Genau. In der neuen Arena. Das wäre was.
Ja, Game of Legends oder so.
Ja.
Ja, damit könnten wir eröffnen. Wisst ihr denn schon, was am 27. ist dann? 27?
Keine Ahnung.
Ach, ja, gut. Ja,
wer hätte gedacht,
ja sein können, dass ihr ein bisschen spoilern konntet oder so. Für die neue Halle. Ich versuch's einfach mal.
Ich muss auch gestehen, ich bin da wirklich nicht auf dem neuesten Stand.
Okay.
Also.
Wir sind ja so ein bisschen schon dabei gewesen, mal zu gucken. Du warst in Friedrichshafen. Ihr habt überall mal anders gespielt, aber könnt ihr mal die kleinen Unterschiede, also einen Unterschied habt ihr schon gesagt, die Gellersenhölle mit dem Publikum. Das ist ja fast jeder, das hat, glaube ich, Nick dann auch nochmal extra gesagt, also das könnt ihr im Anschluss nochmal hören. Nick hat auch gesagt, so die Gellersenhölle mit der Lautstärke. Das war so, ist ja für alle eigentlich so ein Unterschied. Aber was sind so die anderen Unterschiede zu den anderen Vereinen? Habt ihr da was für uns?
Ja, also bei mir waren es, also jeder Verein war so ein bisschen, hatte so seine eigenen Sachen. Bei den Youngsters war es natürlich, war ein reines Jugendteam. Die Jungs haben gerade ihr Abi geschrieben oder waren teilweise noch jünger. Dann hatten wir einen Annahme-Außen-Angreifer, der dann ganz schnell Libero wurde, der Steuerwald, und dann die Champions League gewonnen hat. Aber trotzdem sehr gut feiern konnte. Und dann ging es ja weiter Richtung Eltmann Bamberg, wo wirklich dann gestandene Profis schon dabei waren, was dann natürlich als junger Spieler, als kleiner Pimpke, der dann irgendwie aus der zweiten Liga kommt, da steht man dann erstmal so ein bisschen hinten an, hat dann auch nicht viel Einsatzzeiten. Dann den Verein auch noch in die Pleite getrieben. Dann das Jahr später gleich den nächsten noch hinterher. Und ja, Rottenburg ist ja auch eine Sache für sich. Also mit dem Hans als Trainer ist, glaube ich, auch eine einmalige Geschichte. Also alle Stationen haben Spaß gemacht. Also ich kann da groß die Unterschiede. Ja, zu Lüneburg ist halt, komischerweise wurde in jeder Mannschaft, wo ich war, immer gesoffen.
Enjo, kannst du das eigentlich bestätigen, dass das immer noch so ist, dass gesoffen wird?
Oh, nicht so viel, also jetzt, ich glaube, nicht mehr. Also ich glaube, Stefan ist ein bisschen strenger im Vergleich zu den letzten Jahren.
Kann es sein, dass der Trainer nicht so viel davon erfährt?
Könnte sein. Aber eigentlich, in den letzten Jahren muss ich ehrlich sein, das waren nicht so viele Spieler, die Lust hatten, so viel zu trinken oder feiern zu gehen. Die waren am meisten alle mit Freundinnen oder Frauen. Also
letztes Jahr oder diese Saison?
Ich meine, die letzten zwei Saisons oder drei Saisons. Als ich da war als Co-Trainer, also ich meine.
Ja, deswegen waren die davor auch die Saison so schlecht.
Das könnte sein.
Aber davor die Saison war es allerdings auch ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, wie viel getrunken wurde. Enjo, wie ist das denn, wenn du das vergleichst so die Teams in Italien, in denen du gespielt hast und die SVG und vielleicht die Bundesliga grundsätzlich. Gibt es da sehr, sehr große Unterschiede vom Training her, wie die Mannschaft zusammenhält und was auch
immer? Ich denke, der große Unterschied habe ich erlebt in die erste Bundesliga-Saison mit Stefan. Das war mir schwer. Stefan, ein anderes Teil. Diese Trainingsweise kommt aus den USA, Kanada, und für mich war alles Neues. Ich bin ehrlich, ich hatte Probleme am Anfang. Zum Beispiel, da sagen wir, müssen nur die Technik, da kommst du rein. Und in Italien fängst du sofort an, ein bisschen 1 gegen 1, ein bisschen Angriff, Abwehr zu machen. Das ist immer der Klassiker, okay? Und Stefan hat komplett das entfernt. Da könnte man anders sich erwärmen können. Und für mich war alles ein bisschen schwer am Anfang. Abgesehen davon, das war auch Unterschied, gibt es nie so viel, auch beim Spiel, weil Gelsenhölle-Style habe ich auch erlebt in Italien. Ich habe 2 Saisons in Sardinien gespielt. Das war richtig Feuer auch da. Oh, und dann diese riesige Hallen in Italien, 2. Liga, 1. Liga. Da hast du nicht mehr so viel Kontakt sozusagen. Das ist keine Familie mehr, das ist ein bisschen mehr firmamäßig, sagen wir so. Mhm. Vor allem auf 1. Liga. Und dann, wenn du nach unten gehst, 2. Liga, 3. Liga, hier ist schon mehr SVG Lüneburg, also mehr familiär, Umgebung sozusagen, als Verein, als Club. Riesiger Unterschied. Zum Beispiel ein großer Unterschied habe ich erlebt hier in Deutschland und überall. In Italien ist unglaublich viel Druck beim Niederlage. Wenn man verliert, nicht nur beim Volleyball, ihr merkt auch beim Fußball, beim Basketball, dass wenn man verliert in Italien, dass 2, 3 Niederlagen in Folge, das ist schon der Vorsitzende, das Ding sauer, das muss man schon den Trainer, das schon der Trainer muss gefeuert. Das ist ein Klassiker in Italien. Hier in Deutschland habe ich anders erlebt. Man lässt Zeit. Ich meine, wir hatten auch Probleme in den letzten Jahren. Ich meine, wir haben schwierige Momente auch bei der SVG Lüneburg erlebt. Und trotzdem ist Stefan da geblieben, da weiter, weil wir haben natürlich ein Konzept. Wir wollten uns nicht nur mit Ergebnissen entwickeln, sondern Spieler, wie sagt man, menschliche, nicht diese Ergebnis, sondern die Menschen, die sollen sich entwickeln, die Spieler, die sollen sich entwickeln. Und das wollen wir. Abgesehen von, was passiert im Feld, ob wir gewinnen oder verlieren.
Ist das nicht auch eine Frage des Geldes? Also ich schaue jetzt mal, und das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ, schaue jetzt mal nach Berlin. Wenn da die Leistung nicht gebracht wird, wird der Spieler auch nicht lange dort sein. Und das ist jetzt überhaupt nicht wertend, sondern da zählt halt die Leistung und da steckt natürlich auch ein bisschen mehr Geld und da steckt auch ein Anspruch dahinter.
Ich glaube, das Geld ist nicht das Problem, weil ich kann es von meiner Familie, also mein Bruder, jetzt nicht mehr, aber war lang Profi, 2. Liga vor allem in Italien. Und die Vereine, also die Clubs in Italien, 2. Liga, sind ungefähr das gleiche Budget wie die SVG Lüneburg. Aber da ist anders. Unglaublich viel Druck. Der Vorsitzende kommt dann nach dem Spiel, wenn das Spiel verloren wird, da kommt einfach ein Unkleider, fängt dann aus zu rasten. Oder der Trainer redet ständig mit dem Vorsitzenden. Das ist diese kranke Verbindung, weil es finde ich nicht schön, weil der Trainer kann nicht ruhig arbeiten, weißt du? Mhm. Muss sich immer schauen, oh, was passiert morgen beim Spiel. Das passiert zu oft, da könnt ihr sehen. Also viele Trainer, die werden zu oft, also in meiner 1. Liga Italien, so viele Trainer wurden gefeuert. Ich meine, haben wir gesehen, Piacenza, also viele Teams haben einfach die Trainer gewechselt, obwohl die haben die ersten 3 Spiele verloren, also am Anfang der Saison, das kann nicht wahr sein, also. Da finde ich übertrieben. Da ich auf jeden Fall übertrieben. Nicht nur beim Volleyball, sondern ein bisschen überall in Italien.
Ja, aber ich denke, die Frage geht jetzt eher an Cayetan. Ist es nicht gerade bei den 3 klassischen großen Ligen genau das der Fall? Also ich bleibe immer noch so ein bisschen dabei. Wenn viel Geld im Spiel ist, dann ist auch der Druck hoch.
Ja, klar, also hier in der Bundesliga, denke ich, ist eher eine Ausnahme, wenn ein Trainer mal entlassen wird. Allerdings, ich weiß es nicht, ich kenne den Trainermarkt nicht, jetzt bei den Netzhoppers, war keine Entlassung, sondern nur ein Wechsel. Da hatten sie 50 Bewerbungen, haben sie irgendwann mal geschrieben oder noch mehr, ich weiß es nicht mehr genau die Zahl. ich weiß nicht so, auf Anhieb, denke ich, ist der Markt hier einfach auch kleiner, ein Trainer, der da mal schnell einspringen kann.
Aber es ist halt auch mal eine Frage, so ein bisschen, was dann gesucht ist dann für einen Trainer, Trainertyp, den man da auch haben möchte. Soll das eher ein Trainer sein, der mit jungen Spielern dann arbeiten kann, oder ein, der mit wirklich gestandenen Profis gut umgehen kann? Weil wir hatten, jetzt muss ich mal kurz überlegen, in Eltmann war das, da war der Milan Maric, der war halt, ich hoffe, er hört nicht zu. Also der war kein Trainer, der mit jungen Spielern groß gearbeitet hat, sondern der war so für gestandene Profis war das ein super Trainer, was Taktik und so angeht, aber so ein Technikbild hat er dann halt einmal grob vorgegeben, aber da wird nicht groß dran gearbeitet. Das ist dann bei Stefan oder in Rottenburg war es dann halt was ganz anderes. Da wurde dann halt den Sommer über nur an der Technik gefeilt, und wenn man dann 6 Wochen lang am Stück nicht einen Ball angegriffen hat, sondern nur angenommen hat. Oder für den Sprungaufschlag den Ball in den Basketballkorb geworfen hat. 12.000 Mal, bis man da eine Routine drin hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, was möchte der Verein bei Trainer? Aber wie gesagt, wenn, so wie in Berlin, wenn da ein bisschen Kohle dahinter steckt, kann man auch mal reagieren und kauft sich halt mal eben schnell ein. Wie wenn jetzt in Lüneburg ein Spieler ausfällt, ja, was machen wir? Wir fragen bei Herrn 2. Oder mit Chance ist noch ein guter Teammanager da, der mal irgendwie aushelfen kann. Weil da kann man sich halt nicht mal eben schnell einen Leroux kaufen, der dann halt doch sagt, oh, ich habe Rücken. Pech gehabt. Nee, also da wäre ich so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn Geld da ist, ja, immer raus damit. Und dann kann man doch ein bisschen flexibler sein.
Ja, Enyo, du hast ja dann den Weg genommen, in der zweiten weiterzuspielen und bist jetzt in der Hauptsache eigentlich, verbessere mich, wenn ich jetzt hier komplett falsch liege, aber doch hauptsächlich für die Jugend Ausbildung und Trainer dort jetzt komplett involviert. Ja. Und ja, was ist der Reiz für dich da in diesem Job jetzt?
Vor 2 Jahren, ich glaube vorletzten Sommer habe ich einfach mit Stefan ein Gespräch gehabt und dann auch mit Andreas, und ich habe gesagt, das macht mir einfach mehr Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten, also jungen Spieler auszubilden. Und natürlich Stefan, Andreas, vor allem Andreas, da war einfach einverstanden. Stefan ein bisschen weniger natürlich. trotzdem hat geklappt dann, weil Stefan hat einen guten Co-Trainer gefunden, Christian, sehr gut. Und ich habe mich entschieden, diesen Schritt zu machen. Und da macht einfach, glaube ich, Spaß. Ich meine, wir haben Pech gehabt jetzt. Ich habe keine Chance noch, Jugendmeisterschaft zu betreuen, zum Beispiel, weil es Corona dann gekommen, und ich konnte nicht. Ich hoffe, nächste Saison klappt. Wir haben talentierte Jungs in unserem Verein, also vor allem in diesem Jahrgang. Ich sage euch schon, vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal, das erste Mal nach, glaube ich, 15 Jahren oder 14 Jahren, dass wir mit einem männlichen Team zum deutschen Meisterschaft, die U14, die haben es geschafft vor 2 Jahren. Das war einmalig. Die haben Pech gehabt, weil dann da wurde alles abgesagt wegen Corona. Aber eigentlich war das erste Mal nach dem Team von René. Also es war schon lange her. Und ich denke, wir haben Perspektiven, also wir haben Spieler, die Perspektive haben. Wir haben einfach 10, wir haben einen guten Trainer jetzt. Ich habe zusammen mit einem anderen Trainer, wir haben 2 hauptamtliche Trainer bei der SVG Lüneburg jetzt. Und ich denke, ja, das ist ein wichtiger Schritt. Ich meine, das ist ein Traum, sagen wir so. Aber es wäre schön, vielleicht in 5, 6, 7 Jahren vielleicht eine oder 2 Spieler, vielleicht nicht in der ersten Liga, aber sondern in der dritten Liga oder Regionalliga, die hier in Lüneburg ausgebildet wurden. Okay. Das klappt vielleicht Bundesliga sogar. Wir haben einige Spieler. Ich meine, Zuspieler, René Weiß zum Beispiel, Theo Mohrwinkel, Zuspieler von der zweiten, der trainiert schon in der Bundesliga. Also wir haben auf jeden Fall talentierte Spieler. Wir müssen einfach da bleiben. Natürlich, wir wachsen schneller als wir wachsen schneller und die Struktur muss auch wachsen, sozusagen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Aber bin ich sehr zufrieden. Also Ich gehe jedes Mal zum Training mit einem Lächeln, weil das macht mir Spaß. Also die Jungs sind motiviert und ich will auch das machen eigentlich.
Habt ihr eigentlich genug Hallenzeiten, wenn du sagen willst, sagst, ah, oh, da sehe ich ein Gesicht, erzähl.
Ja, ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, das fehlen uns ganz schon viele Stunden, also Trainingsstunden. Da sage ich vielleicht 20 Stunden, aber sogar mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Jetzt haben wir einen kleinen Vorteil. Ich glaube, 2, 3 neue Halle wurden saniert, zum Beispiel in Kaltenmoor. Wir bekommen vielleicht mehr Trainingszeiten nächste Saison. Da müssen wir warten. Aber das kann man auch sagen, wir sind ein riesiger Verein. Also wir haben 16 Teams, also weiblich und männlich. Das haben ja viele Leute zufriedenzustellen sozusagen. Dass die wollen natürlich Trainingszeiten. Das ist nicht einfach. Andreas, Matze machen das Beste. Aber das ist die Wahrheit. Da haben ja nicht genug Trainingszeiten. Jetzt müssen wir schauen, was passiert jetzt mit der Corona-Zeit. Viele Teams, viele Sportarten, die haben Probleme gehabt. Wir, Gott sei Dank, bei der SV Lüneburg, wir haben nie so viele Probleme gehabt. Viele Familien haben entschieden, weiter Beiträge zu bezahlen, obwohl kein Training angeboten haben. Das finde ich so schön. Und ja.
Kommt man das nicht rein?
Wie bitte?
Konnte man sich das aussuchen?
Was für ne?
Konnte man sich das aussuchen?
Was meinst du?
Ja, den Beitrag zu zahlen.
Naja, wenn du kein Angebot bekommst, aber.
Der wurde bei mir einfach abgebucht.
Aber einige Kinder, ja, eine Familie haben die entschieden, sofort nicht mehr zu bezahlen.
Ja, okay. Ja, ist ja auch legitim. Also, wenn ich jetzt auch nichts, was dagegen spricht.
Na klar, aber es stärkt halt nicht gerade die Vereine, ist auch klar.
Definitiv, das ist richtig, aber letztendlich ist es natürlich dann für die Kinder, ist ja nicht wenig Geld, darf man ja auch immer nicht vergessen. Und wenn es dann durch Kurzarbeit oder sonstiges, vielleicht Arbeitslosigkeit durch Corona dann auch nicht mehr so möglich ist, finde ich das auch in Ordnung. Wenn man das dann sagt, okay, tut mir leid, ich würde den Verein gerne unterstützen, aber es geht einfach finanziell
nicht. Aber wie gesagt, die waren nur Ausnahmen. Also die Mehrheit haben entschieden, weiter der SVG Lüneburg zu helfen. Also das war nur.
Ja, das glaube ich. Also ist ja auch die Region ist ja auch, jetzt sind ja nicht in Ostdeutschland.
Na.
Schöne Grüße in dieser Hinsicht an die Netzhoppers. Oder wen meintest du gerade?
Nee, kein Bashing, bitte.
An Leipzig, die sind damals auch pleite gegangen. Oder Gotha. Können Sie sich auch
suchen. René, was ist denn für dich so der Reiz, in der zweiten Mannschaft zu spielen?
Auch einfach noch so ein bisschen rumdaddeln, ne? Also die Truppe war ganz gut, die wir da hatten. Tendenziell vielleicht ein bisschen zu gut für die dritte Liga. Aber es hat einfach dann Bock gemacht, mit den Jungs dann zu zocken. Letztendlich ist es halt deutlich entspannter, weil man halt wirklich nicht mehr jeden Tag ins Training gehen muss. Wenn man dann einmal fehlt oder zweimal, dann ist das so. Das geht dann halt teilweise auch nicht. Weil gerade die ersten Jahre noch zu Erstliga-Zeiten hatte ich halt auch schon mehr oder weniger Vollzeit gearbeitet. Was dann mit morgens Krafttraining oder morgens, ich glaube in der ersten oder zweiten Saison, hatten wir gar nicht so viel morgens Training selber, sondern nur Krafttraining. Das habe ich dann in meiner Mittagspause gemacht. Und da hatten wir aber noch Trainingszeiten von 8 bis 22.30 Uhr. Sprich, mein Tag ging irgendwie um 7 Uhr los und endete um 11, halb 12. Und das ist dann halt irgendwann ja ein bisschen viel, deswegen habe ich dann auch gesagt, nee, das geht nicht mehr. Und das ist halt in der zweiten Mannschaft deutlich entspannter, was das dann anging. Trainingszeiten sind halt immer noch spät gewesen, aber nur zweimal die Woche. Oder Enjo, war ich öfter da? Nee, ich glaube nicht, ne?
Nee, zweimal.
Ja, aber es ist interessant, weil ich meine, immerhin ist es noch dritte Liga, es ist ja jetzt auch nicht ganz Niveaulos,
sag ja, ich jetzt ja, mal. Ja, also hört sich ein bisschen salopp dann an, wenn man sagt, so ein bisschen rumdaddeln. Wenn man sich jetzt mal die Mannschaft da anguckt, die wir da hatten, da war Enjo dann Zuspieler, da war ein Köhler dabei, da war ein Kruse dabei, ein Tennert, der schon zweite Liga gespielt hat. Dann waren die Jungs, die wir noch dabei hatten, die waren ja auch keine Blinden da. Und von daher war das ja auch so, die Truppe war ja einfach auch zu gut für die dritte Liga. Also man hätte mit der ja auch relativ entspannt in der zweiten Liga mitspielen können. Mit gleichen Trainingsaufwand.
Ja, die Frage geht ja dann eigentlich auch an Enyo. Es muss ja wahrscheinlich auch Ziel sein, gerade die Guten dann vielleicht auch über die dritte Liga hochzuziehen, aus der Jugend oder wie auch immer, aber dann, dass man dann in der dritten spielen kann, in der zweiten spielen kann, in der dritten Liga, so. Siehst du da Perspektiven, dass man das mittelfristig hinbekommt, dass wir da auch viele Jüngere, also nichts gegen René jetzt, aber dass man da mit mehreren spielen kann, wie siehst du
das? Da muss man René klonen, ne? Da muss man eine Klone von René machen.
Ja. Dann hast du aber hier Champions League bald.
Aber als Zielscheibe oder wie?
Ja, genau. Wir haben ja auch Hübner-Nachwuchs, Dolfo-Nachwuchs, alles mögliche. Wahlburg-Nachwuchs.
Nee, das Mädchen.
Also ja, egal. Wir können ja auch eine Frauenmannschaft irgendwann mal stellen.
Ja, dürft euch nicht wundern, wenn mein Vater umstellt auf Frauenmannschaften pushen.
Ja, ich glaube mittelfristig ist ein bisschen schwer. Ich meine, wir haben einige schöne Ausnahmen, habe ich gesagt, zum Beispiel Traumowinkel. Aber ich denke, die Spieler, die jetzt wir haben, die können vielleicht Regionalliga spielen. Das finde ich ein bisschen schwer, vielleicht dritte Liga. Aber langfristig können wir auf jeden Fall überlegen. Wir sind gerade dran, also die U16 zum Beispiel nächste Saison, die werden eine U16 Bundesliga, also eine U16 bundesweite Liga spielen. Die besten Vereine Deutschlands, die stehen einfach nur sechsten Team und die spielen einfach gegeneinander in kleine Turnier. Und ja, wir sind gerade dran. Also ich meine, ich habe gesagt, in 4, 5, 6 Jahren, wir können vielleicht ein gutes Team haben, das vielleicht in dritte Liga spielen kann. Aber mittelfristig leider nicht. Also meiner Meinung nach. Also ich meine, wir haben die dritte Herren, das sind einige Spieler, die interessant sind, die können vielleicht Regionalliga spielen, aber mehr denke ich nicht. Ja, wir müssen einfach geduldig sein, das muss man sagen.
Na gut, es ist ja auch immer so ein Nebenher von Breitensport und Spitzensport und beides soll ja bedient werden und den Sport generell populärer zu machen. Da sind ja beide Schienen sinnvoll und notwendig.
Also ja, zumindest sehe ich das. Und zusätzlich, außerdem, wir sind auch gerade, ich meine, nächste Saison haben wir noch etwas vor. Wir wollen natürlich in die ganzen Schulen hier in Lüneburg gehen. Wir wollen eine Talentschule aufbauen sozusagen. Und wir wollen so viele Jungs wie möglich sagen einfach, komm nach Lüneburg, komm nach Rebelsen, sorry. Dann lass uns, Volleyball macht sehr viel Spaß, geiles Teamsport. Kommt einfach vorbei zum Training. Und ihr werdet sehen, das macht Spaß. Wir wollen das machen in der Saison. Da schauen wir, wie es geht. Wir sind schon dran. Also wir sind in vielen Schulen in Lüneburg. Wir sollen einfach weiter ausbauen.
Also gerade jetzt auch in Bezug auf meine erste Station in Friedrichshafen. Wenn man mal betrachtet, da wurden die besten Spieler aus Baden-Württemberg zusammengezogen. Das war dann halt so ein 12er Kader, 13, vielleicht 14. Und von den 2 Jahren, die ich dann da war, haben es halt auch nur 3 Spieler in die erste Liga geschafft. Also kann man jetzt auch nicht erstmal so ad hoc sagen, dass oder einfach davon ausgehen, ja, alles klar, Lüneburg, die ziehen jetzt jedes Jahr hier einen in die erste Liga hoch. Weil da ist es wirklich, das sind die Besten aus einem Land. Und nicht aus Stadt Lüneburg, beziehungsweise aus dem Landkreis. Ich weiß jetzt nicht, ja, wie weit ich mein Kind dann da hinfahren möchte, 3-mal die Woche zum Training. Weil das natürlich auch ein großer Aufwand ist für die Familien. Wenn mein Sohn mit 11, 12, 3-mal die Woche, keine Ahnung, aus Celle hierher geburgt wird, und dann mit 15 sagt, Freunde, die Mädels sind in Celle viel cooler. Ich lasse das hier mal sausen, den Scheiß.
Was natürlich nicht stimmen kann.
Das ist richtig. Nee, aber damit wollte ich nur sagen, dass selbst wenn man die Besten zusammenzieht, ist es nicht selbstverständlich, dass immer jemand oder dass auf jeden Fall jemand in der ersten Liga spielt.
Ja. Also die Liga ist schon so gut, dass die Anzahl der Menschen, die überhaupt in Frage kommen, schon sehr, sehr begrenzt ist.
Ja, man muss auch immer gucken, weil zum Beispiel so eine Mannschaft wie Berlin, wollen die sich 3, 4 Jugendspieler an die Backe binden, die aus, aus einer vielleicht dritten Liga kommen. Die muss man erstmal mit durchschleifen. So, dann hast du eine Stamm 6. Okay, die ist vielleicht gut. Ja, aber die Stamm 6 zerlegt einfach im Training immer die zweite Mannschaft, weil da einfach drei bei sind, die noch nicht das Niveau haben, aber vielleicht haben könnten irgendwann. Und das ist dann halt, wo passen die Jugendspieler überhaupt hin? Da ist Lüneburg, denke ich, ein sehr, sehr guter Verein für, wo die halt auch ihre Chance kriegen. So haben sie es in Rottenburg auch oft gemacht oder bei KW. Düren teils, glaube ich. Uel ist, glaube ich, jetzt zum Schluss ein bisschen besser geworden. Am Anfang waren es halt auch nur Söldner, die die Bälle rumgeballert haben. Aber wie gesagt, da braucht man halt die Philosophie im Verein selber, um da den Nachwuchs auch zu fördern. Was in meinen Augen aber auch wichtig ist. Mhm. Weil letztendlich möchte man immer Spieler haben aus der Region, aber wenn man nichts dafür tut, dann ja, kommt halt auch keiner aus der Region.
Ja, muss ja erstmal jemand die physischen Voraussetzungen mitbringen und dann nicht Basketball cooler finden oder was auch immer.
Das kommt noch hinzu, ja. Und selbst wenn er mit 1,98 Fußball spielen will, dann steht da vorne ein Peter Crouch, dann ist das auch okay.
Ja, nicht einfach, aber gut, die SVG gewinnt hoffentlich immer weiter.
Das möchte ich aber betonen, weil René hat natürlich jetzt Düren, Berlin, aber wie gesagt, wir sind, ich glaube, die Einzige, die jedes Jahr zur Nordwestmeisterschaft Jugend ein weibliches Team und ein männliches Team bringt. Okay, in ganz Niedersachsen erstmal.
Das muss genau, man einfach sagen. Das ist die erste Liga. Also mir
geht es nicht.
Die erste Liga. Weil Jugend ist. Die Jugendarbeit ist ja natürlich sehr, sehr gut, sonst hätte man ja nicht so viele Teams und auch nicht so viele erfolgreiche Teams. Weil gerade jetzt bei uns in der letzten Saison waren ja auch viele, viele junge Spieler. Theo war ja unser erster Zuspieler, dann zum Schluss war dann Bent dann ab und zu mal mit dabei. Die sind ja auch, Magnus war dann dabei, die waren ja dann gefühlt nur halb so alt.
Rechne noch mal nach, vielleicht stimmt das sogar.
Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, also wenn ich mit jemandem zusammenspiele, der in den 2000ern geboren ist, dann höre ich auf.
Das habe ich mal gesagt, wenn ich Studenten habe, aber inzwischen muss ich mich damit abfinden.
Ja, ich auch.
Mal eine kurze Frage an euch. Wollen wir mal den Pfad verlassen und jetzt nicht in die weiteren Jahre von der SVG gehen, sondern weil Ennio jetzt auch bald zeitlich sozusagen begrenzt ist, nochmal die Frage Entwicklung deutscher Volleyball nochmal kurz mit Ennio zusammen vorziehen?
Ja, gerne.
Machen wir. Alles klar. Dann werfe ich. Kajetan, du darfst ein Wort in den Raum werfen.
Bühl?
Genau.
Was läuft? Habt ihr das Fragezeichen dahinter gehört?
Bühl genau. Und warum? Ja.
Wir hatten das mal eine Zeit lang, wollten wir immer Bühl einfach so sagen, aber jetzt aufgrund der neuesten Entwicklung muss man Bühl mit einem Fragezeichen aussprechen.
Und es bedeutet natürlich sicher eine ganze Menge für den deutschen Volleyball. Also René war ja bei einer Mannschaft, die sogar zweimal insolvent gegangen ist. Also das hat man sicherlich selten. Okay, gut. Was müssen wir machen und welche Probleme bestehen, damit wir den Volleyball ein bisschen größer machen können? Also Ennio macht es auf der Schiene Breitensport und dann hochziehen zum Spitzensport über die Jugend. Das ist ein Punkt, ganz klar. Aber was müssen wir tun in der Spitzensportseite aus eurer Sicht, um das Ganze, nach dem Motto Growing the Game, wie können wir das größer machen? Was habt ihr da für Ideen?
Das ist eine schwere Frage eigentlich. Volleyball ist kein sozusagen das zu sehen, also meine Perspektive als Zuschauer. Das macht nicht so riesig Spaß wie beim Fußball. Ich merke zum Beispiel mit Jugendlichen. Ich frage die Hälfte von den Bayern München, die wissen alle Spieler. Ich frage aber, was sind die 6 Spieler von der deutschen Nationalmannschaft Volleyball? Die wissen es nicht. Das ist merkwürdig beim Volleyball. Das ist leider so, aber muss man vielleicht Da müssen wir vielleicht, was wir nächste Saison vielleicht machen, in Schulen zu gehen und von Anfang an erzählen, oh, Volleyball ist ein geiler Sportart. Da schau mal, der Spieler Stefan Hübner, der Spieler, Robert Kron, also die Geschichte geschrieben haben, über Beachvolley, Brink Reckemann, die müssen es wissen, die müssen es sehen. Ich meine, die Spiele, die schauen ständig YouTube, alle anderen Videos, die Jugendlichen heute, die sollen sich vielleicht ein bisschen mehr Volleyball schauen. Ich würde erstmal von der Schule anfangen. Das ist für mich die vielleicht nicht die richtige Lösung, aber eine Lösung zum Problem hier in Deutschland mit dem Volleyball. Vor allem, wenn wir von vorne anfangen, vielleicht dann, wenn wir nicht nur besten Spieler ausbilden, sondern auch Leute, die sich verlieben, diesen Sportler, die gehen trotzdem Volleyball in der Halle schauen und nicht nur spielen. Also die sind einfach verliebt in diesen Sport, die sind Fans, Volleyball-Fans und nicht nur Volleyballspieler. Das ist mal einfach meine Hoffnung. Also.
Ja, also ich kenne es ja aus meiner leidlichen Amateursicht her. Ich spiele ja immer noch so irgendwie ganz, ganz daddelig irgendwo rum und dann spreche ich mal an, kennt ihr denn überhaupt einen Verein? Also die kennen in Hamburg, wo ich ja wohne, noch nicht mal die SVG. Also das ist schon teilweise hart, wenn ich da mit einem Shirt auflaufe, Lünehühn oder so, ist es schwierig und das in einer relativ nahen Umgebung.
Nee, ich stimme auf jeden Fall zu. Ich muss leider euch unterbrechen, ich muss leider los, aus familiären Grund, okay? Hat mich riesig gefreut, hier zu sein, okay? Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns auf jeden Fall. Ich hoffe, bald in der Halle, okay?
In der Arena vielleicht sogar.
Genau, in der Arena. Tschüss. Okay.
Tschüss. Ja, vielen Dank, Enio. Mach's gut. Ciao. Tschüss. War ja so vereinbart, dass Enio etwas früher ausscheidet. René, ein Punkt ist natürlich, eine breitere Basis zu schaffen. Dann habe ich mehr Interessenten, dann sind natürlich auch ein bisschen mehr Sponsoren vielleicht mal hellhörig, ohne Frage. Ich glaube nicht, dass es nur eine Lösung geben wird.
Nee, es sind, glaube ich, viele, viele Schrauben, an denen man da rumdrehen kann, beziehungsweise vielleicht auch sollte. Das ist natürlich einmal, wie kriege ich den Sport ins Fernsehen und ja, wie kann ich es dann noch besser vermarkten? Das ist natürlich mit Geld immer so eine Sache. Das funktioniert dann einfacher, um das Ganze attraktiver zu machen. Jetzt ist dann Bühl auch schon wieder pleite. Dann hat man da Herrsching, die spielen zwar gut, aber die dümpeln da auch mit ihren 7, 8, vielleicht 10 Spielern da rum, wenn überhaupt. Das auch wieder so semi-professionell. Da muss man das halt wirklich von klein auf irgendwie bekannt machen. Ich meine, in Polen, da kennt auch jeder den Kurek. Warum sollte das nicht gehen? Früher in Friedrichshafen, da gab es mal einen Mittelblocker, João José, super Typ, ist mal Sportler des Jahres geworden in Portugal, vor Cristiano Ronaldo. Also das muss man dann auch erstmal hinkriegen. Das hat einfach da einen ganz anderen Stellenwert. Und ich vermute auch, dass Volleyball einfach für die meisten Zuschauer einfach komplex ist. Ich weiß nicht, ich verstehe die Regeln nicht. Ja, das, nö. Beim Fußball kann ich zugucken, wenn ich mal 10 Minuten nicht hingucke, passiert da auch nichts. Und wenn was Wichtiges ist, dann brüllt da schon jemand. Ja, das geht beim Volleyball halt nicht. Ne? Wenn ich da halt nicht hingucke, ja, dann stehen die da schon wieder rum. Ja, gute Standsportart. Und das ist halt beim Fußball oder wie auch immer, ist das halt deutlich entspannter. Was jetzt bei Basketball wird ja dann auch so ein bisschen populärer, was zumindest Deutschland angeht. Ich glaube, NBA und so gucken trotzdem sehr, sehr viele. Handball eigentlich auch immer nur, wenn, weiß nicht, EM, WM, Olympia ist. Sonst interessiert dafür, glaube ich, auch fast keiner. Was dann halt auch sehr schade ist, weil ich den Sport auch unglaublich gerne gucke. Weil da geht es halt auch zur Sache. Also ich gucke auch Fußball, aber das ist halt wirklich so. Da kannst du auch nebenbei noch, keine Ahnung, bei Netflix noch irgendwas anderes gucken. Aber da gibt es, glaube ich, nicht nur eine Lösung, woran es liegt, glaube ich, viele, viele Probleme.
Kannst du denn mal die Probleme benennen, also aus deiner Sicht benennen, wo vielleicht auch nur stichpunktartig 1, 2 oder so?
Ja, so wie Enio halt auch schon sagte, also man, oder wie du schon meinst, man kennt die Vereine gar nicht. Und selbst wenn ich dann die Vereine höre, Königs Wusterhausen, wo ist das denn? Sagt mir nichts, dann kommt dieses Bühl, ja, gut. irgendwo im Schwarzwald, ja, schöne Uhren. Aber sonst, was machen die da? Herrsching? Auch nie gehört. Weil also, das kommt ja auch noch hinzu, also den Namen kennt halt keine Sau. Dann kommt noch hinzu, dass die Spieler kennt man dementsprechend halt auch nicht. Und es wird halt nirgendwo übertragen, so richtig. Das ist ja jetzt schon deutlich, deutlich besser geworden. Also zu meiner Zeit gab es ja, weiß ich gar nicht, ob es dort ein Fernsehspiel gab. Ich glaube nämlich nicht. Geschweige denn, da ging es, glaube ich, auch gerade erst los mit, wir übertragen hier was im Internet. Und dann war es halt wirklich nur die Fans, die halt auch in der Halle waren. Das macht es dann natürlich dann doppelt schwierig, das irgendwie in die breite Öffentlichkeit zu ziehen. Weil ich glaube, in der Region Lüneburg, also speziell Landkreis Lüneburg, da geht das. Das ging auch in Bühler Raum, geht das auch. Aber wenn man jetzt nach Stuttgart geht, da hat man dann jetzt zum Glück die Mädels. Aber da fährt keiner nach Bühl, obwohl das nur eine Dreiviertelstunde ist. Nee. Um sich den Kick da anzugucken.
Aber das ist ja hier oben auch so. Also aus Hamburg, gerade nördlich der Elbe, kommt keiner in Richtung Süden. Also das hat ja hier, wie heißen sie, also die Damen damals ja auch gemacht, die Erstligadamen. Das ist ja kaum, in Anführungsstrichen, kaum einer von der nördlich der Elbe gekommen. Es war ja doch alles immer sehr, sehr zentral aus südlich der Elbe. Also ist schon schwierig, die Leute in Bewegung zu bringen. Ist denn dann dieser Streaming-Ansatz, dass der ein bisschen populärer ausgebaut wird, ein bisschen schneller oder ein bisschen näher an die junge Generation reingetragen wird, wie es jetzt hier Walkenhorst und Funk machen? Ist das dann vielleicht eine Möglichkeit oder ist das zu weit weg von unserem Hallenvolleyball?
Also schlechter kann es ja nicht sein. Also es ist ja auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Das ist das Einzige, was natürlich bei der Geschichte ist, dass man dann jetzt zu Corona, das ist super, aber vielleicht wird man dann auch zu bequem. Also warum soll ich jetzt in die Halle fahren und Geld ausgeben? Ich kann das auch zu Hause gucken. Also ist zwar schön, aber warum soll ich dann in die Halle gehen? Ne? Das ist halt auch immer die Gefahr dann dabei, wenn man das halt so aufzieht, sehe ich zumindest. Müssen wir mal gucken, wie das ist in Lüneburg, ob man da die 3.500 auch mal vollkriegt. Wird dann bestimmt auch schwierig. Aber gut, weil da müssen sie halt dann auch aus Hamburg irgendwie herkommen, weil nur mit Lüneburgern wird man das nicht vollkriegen.
Auf der anderen Seite hat uns KW Neromann ja in Berlin auch vorgemacht, wie es gehen kann. Also natürlich hat Berlin völlig andere Spielregeln, ist auch schon klar, aber ich sag mal, ich kenne wirklich Leute in Berlin, ich bin häufiger halt auch beruflich in Berlin, die sagen, ey, ich verstehe nicht so viel vom Volleyball, aber ich gehe da gerne hin, weil da einfach eine Riesenstimmung ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der einmal dort gewesen, und wir müssen es halt auch schaffen, diese Halle in Anführungsstrichen anzuzünden, und dann kommt man auch gerne wieder, weil man einfach sagt, Mensch, das ist einfach eine Feier.
Genau, richtig. Also in Berlin ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben natürlich auch andere Sportarten, die auch sehr, alle, glaube ich, die Handballer, Basketballer, Eishockey sind alle erste Liga, wo die Halle auch, glaube ich, immer voll ist. Also Berlin ist da sehr, sehr gutes Vorbild. Schlechtes Vorbild ist da, glaube ich, VfB Friedrichshafen. Als ich unten war, da war die Halle rappelvoll. Da waren 4.000 Leute, die saßen alle auf den Treppen. Als ich das letzte Mal da gespielt habe, weiß ich gar nicht, mit uns eingeschlossen, 200 Leute. Also die haben es genau andersrum irgendwie hingekriegt. Mhm. Und da unten muss man auch fairerweise dazu sagen, es gibt halt auch nichts anderes. Also wenn ich zum Volleyball gehe, dann muss ich auch zum Volleyball gehen. Wenn ich zum Fußball gehe, dann muss ich auch zum Volleyball gehen, weil der Fußballverein spielt halt auch nur, weiß ich nicht, Kreisklasse C oder so. Handball gibt's auch nicht, Basketball auch nicht. So die größte Stadt dann, die da ist, ja, Lindau, toll, guter Tourismusort, und dann kommt schon Stuttgart. Aber das ist 1,5 Stunden weg, und dann fahre ich zum Fußball nach Stuttgart.
Gerade in Friedrichshafen hat das auch was mit der Eventisierung zu tun, oder besser gesagt der umgedrehten Eventisierung, die sie damals hatten. Also ich kriege immer so ein bisschen von 1, 2, 3 Leuten mit, dass sie sagen, oh, Friedrichshafen, ja, das war mal gut. Wir hatten da mal ein Hüpfburg für die Kinder. Wir hatten mal ein paar Angebote mehr, und das ist alles irgendwie zurückgefahren worden. Meinst du, sowas bringt dann auch was? Also das heißt, dass man zum Familienevent macht, wo eben gute Stimmung ist und dann noch ein bisschen was drumherum, oder reicht das, die Würstchenbude wie beim Fußball vorm Stadion?
Also ich glaube, nur mit einer Würstchenbude kriegt man keinen mehr irgendwie hinterm Ofen hervorgelockt. Da müsste vielleicht wirklich schon ein bisschen was drumherum sein. Macht es natürlich auch deutlich aufwendiger, die ganze Geschichte. Weil wenn ich da jetzt also nur mal eben eine Hüpfburg hingeschmissen, das ist es dann ja auch nicht. Und dann halt auch noch die Spiele irgendwie abends. Nicht gerade familienfreundlich, wenn man da irgendwie mit Kindern oder kleine Kinder hat. So, gibt man ab, dann kann man in die Halle gehen. Oder ja, ich bleibe zu Hause und gucke mir es vom Stream an. Sprich, dann ist aber auch keiner in der Halle. Ich weiß auch gar nicht, wie das von den Einschaltquoten ist, die Streams oder beziehungsweise die TV-Spiele. Also ich muss auch gestehen, ich habe jetzt selber auch nicht viele gesehen. Auch im Stream von der SVG, wenn es hochkommt diese Saison, weiß ich nicht. 6 Sätze, irgendwie sowas, 7 vielleicht. Weil ich dann meistens auch immer erst so gegen 7:30, 8 einschalte. Und nicht von Anfang an, weil dann einfach auch andere, also bei mir jetzt andere Prioritäten auf dem Zettel einfach sind. Und könnte ich mir vorstellen, dass es halt vielen dann auch so geht, die sich zumindest immerhin dafür interessieren, für diesen Sport. Und es sind einfach, glaube ich, noch zu wenige, die sich überhaupt dafür interessieren.
Aber ist das nicht auch in der Generation, in der du gerade steckst, dieser Familiengap? Also das heißt, beim Fußball ist ja auch so, es sind viele, viele Jüngere da, dann doch relativ viele Ältere, also und dazwischen ist halt sozusagen die Familienzeit.
Das denke ich schon, ja, weil man da einfach ja auch gucken muss dann, ne? Ich meine, die Jüngeren haben natürlich Zeit, beim Fußball gibt es einfach, also ist einfach so, da kennt auch jeder jeden Fußballer, der da irgendwo hin zum Kunst mal gespielt hat. Das gibt's halt beim Volleyball leider nicht. Berlin hat es ja hingekriegt, dass sie das da irgendwie ihre Halle auch voll kriegen. Die Polen haben das ja auch geschafft, dass die Spieler oder die Liga bekannter ist wie die Fußballliga da. Aber wie gesagt, da weiß ich nicht, welches Konzept die da gefahren haben. Damit habe ich mich dann zu wenig auseinandergesetzt, was das
in angeht. Polen ist ganz viel massiv staatliche Förderung dahinter. Das sind okay. Die Gemeinden, ich glaube, in Frankreich war das früher noch extremer, das ist aber auch noch so zum Teil, dass dann die Hälfte oder mehr auch noch von der Stadt gesponsert wird, also das Budget getragen wird. Das sind natürlich,
wären wir wieder bei der Kohle, ne?
Ja, andere, ganz andere Voraussetzungen. Und die größten Sponsoren sind staatliche oder halbstaatliche Unternehmen in Polen, in Russland aber auch.
Ja. Und dann wären wir auch schon wieder bei Berlin, wo auch Kohle ist.
Aber ich glaube, Berlin trägt sich auch selbst. Also für mich ist das Zauberwort in Berlin das Thema Eventisierung. Ich gehe da hin, weil ich was erleben will. Es ist wie eine Feier. Es ist sozusagen das Vamos der Max-Schmeling-Halle.
Ich glaube, Timdorf ist das auch mal ein guter Vergleich, weil da ist das ja letztendlich auch so. Wie viele da hinfahren nur zum Feiern und allen drum und dran und gar nicht, die Hälfte kann da ja auch kein Volleyball. Also die Hälfte versteht das wahrscheinlich auch nicht.
Aber das sind ja alle Ostsee-Events von der deutschen Tour. Da kannst du überall super feiern. Also habe ich schon überall ausprobiert. Also uns funktioniert super.
Ich weiß nicht, was ihr für Prioritäten habt.
Ich auf jeden Fall nicht spielen.
Ja, Wolfgang schon. Wolfgang will auch immer, fährt nur dahin, wenn er auch selber spielen kann.
Wir versuchen dann immer diesen Ball mit möglichst viel Karacho irgendwie gegen die Wand zu schlagen und dann stellen wir fest, es sind 40 km/h gewesen oder so.
Immerhin.
Das ist wie, schon traurig.
Das ist wie Hau den Lukas.
Ja, kannst mal ausprobieren. Musst mal hingehen, Kajetan, auch wenn du Beachvolleyball nicht magst. Ja, ist trotzdem, kann man auch mal für Werbung machen im
Sommer. Hat nichts mit Mögen zu tun. Ich setze meine Prioritäten ganz klar. Aber apropos Würstchenbude, ich erinnere mich da noch an Solingen. Da war die Currywurstbude in der Halle drin und da zog das ganze Spiel über der Currywurstgeruch durch die Halle. Ich weiß nicht, wie die Spieler das fanden.
Oh, das ist ja interessant, ja.
Auch eine Art Event. Aber ganz kurz noch mal eine Frage zu dieser, du hast es ja angedeutet, keiner kennt die Spieler. Wie sieht es denn in Lüneburg aus? Wurdest du mal ab und zu erkannt, als du da durch die Innenstadt gegangen bist? Wurdest du mal angesprochen, oh, guck mal, da ist René oder das ist der Typ, von der da irgendwo auf dem Volleyballfeld rumhüpft?
Ja, also ich bin so bin ich relativ wenig durch die Innenstadt gegangen. Also abends jetzt beim Essen ist natürlich dann klar, ne, dann kommt ja der rote Teppich einmal raus und dann wird man da gehuldigt, dann kriegt man da einige Freigetränke und teilweise frei essen. Aber das ist ja ganz normal. Das geht ja wahrscheinlich Ennio genauso. Das ist teilweise auch schon nervig gewesen. Nee, Spaß beiseite. War so eigentlich nicht. Und wenn man angesprochen wurde, dann kannte man die dann meistens auch von den Spielen. Das war ja auch das Schöne. Dass man einen Großteil der Fans dann halt auch wirklich auch kannte. Also zum Beispiel mein damaliger Sportlehrer aus der 7. Klasse, der ist auch regelmäßig zu den Volleyballspielen gegangen, den habe ich dann halt auch wieder erkannt. Und der stand halt auch immer am selben Platz. Da gibt es ja noch einige, die immer am gleichen Platz stehen. Und das fällt dann halt auf. Und wie gesagt, dann kennt man halt die 800 Pappenheimer. Sprich, wenn die dann durch die Stadt laufen, dann grüßt man sich und alle anderen kennen einen, glaube ich.
Ja, ich denke, auch aufgrund der Zeit machen wir mal wieder den Rückblick und gehen in die Saison 2015, 2016, also dein letztes Jahr, René, dein letztes Jahr in der ersten Liga sozusagen. Da hast du dann auch mit Nick zusammengespielt, Nick Del Bianco. Hast du so ein bisschen Feedback von ihm nochmal? Stehst du mit ihm nochmal in Kontakt? Weißt du, was er so noch getrieben hat?
Nee, gar keine Ahnung. Also das ist auch generell mit gibt es ganz wenig Spieler, mit denen ich wirklich noch wirklich in engen Kontakt stehe, mit denen ich zusammengespielt habe. Da kann ich wahrscheinlich an einer, ja, vielleicht max zwei Händen abzählen. Weil das verläuft sich dann am Anfang, sagt man, ja, alles klar, kommen wir mal, fliegen wir mal rüber nach Puerto Rico, haben wir mit einem zusammengespielt, ja, kommt uns besuchen mit Frau und Kind, bla bla bla. Und schafft man dann doch nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier natürlich aus dem Lüneburger Raum eher, weil ein Großteil wohnt jetzt hier natürlich auch, sei es Matze, Paddy, Stefan, gut, der ist jetzt weggezogen, aber mit denen hat man sich dann schon mal eher nochmal getroffen oder immer noch geschrieben, wie auch immer, weil zum Beispiel mit dem Timon Lane oder mit dem Scott oder Eric, ja, die sind dann einfach aus dem Auge, aus dem Sinn. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Wobei ich glaube, auch noch ein Unterschied ist, wie viele Stationen man in seiner Volleyballkarriere hatte. Timon ist so ein Paradebeispiel dafür, dass er wirklich bei vielen Vereinen war. Und Nick selber war gar nicht so viel. Deswegen waren wir auch sehr erfreut, als er uns auf unsere Fragen so ein bisschen geantwortet hat.
Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine Typsache, ne? Ich glaube, Timon war da eher nicht so der Typ wie Nick dann, der auch gerne dann viel rumkommen wollte. Timon, der wollte noch so ein bisschen die Welt sehen und letztendlich ist es ja auch nicht schlimm, viel rumzukommen, weil letztendlich ist es ja auch ganz nett, weil sonst könnte ich vielleicht nicht die ganze Welt bereisen. Also ich wäre sonst wohl nicht nach Sibirien gefahren, nach Uringoi, um da mal Urlaub zu machen.
Da warst du mit Rottenburg?
Ja, genau.
Legendär. Da
waren wir und wir hatten noch Glück mit dem Wetter, es waren nur minus 25 Grad.
Cool. Was ja cool ist, die Mannschaft trainiert gar nicht, da hat die trainiert in Moskau.
Genau, die werden nur extra eingeflogen für die Spiele. Aber die haben auch eine eigene Maschine, deswegen geht das. Also auch der Flughafen, also dass das so, dass ein Flughafen ist, Hut ab. Das ist wirklich nur ein Gebäude. Die Koffer kannst du dir selber aus dem Flugzeug rauspulen. Sicherheitskontrolle, ja, machen wir in Moskau wieder. Das passt dann schon. Und die ganze Stadt gibt's ja nur, weil da halt Gazprom da irgendwie hintersteckt und das da alles irgendwie aufgebaut hat. Da gibt's, glaube ich, in der ganzen Stadt, wie gesagt, gibt's eine Sporthalle, dann ein Hotel, irgendwelche hochgezogenen Ostbauten, einen Supermarkt, wo du auch nur das Nötigste kaufen kannst, also Obst, Gemüse siehst du ja nicht. Und das ist halt das ist ja das Schöne am Volleyball. Ich glaube, Timon war ja auch irgendwo, ich weiß gar nicht, wo der noch alles gelandet ist. Der war ja auch irgendwas Richtung Asien, glaube ich. Und das würde man ja so nicht unbedingt sehen, beziehungsweise wenn man es sehen möchte, muss man dafür Geld bezahlen. Und so siehst du es und kriegst sogar noch Geld. Also ist ja eine gute Alternative.
Der war halt wirklich viel unterwegs und jede Saison gewechselt, Minimum, wenn nicht sogar zweimal in der Saison. Nick, da haben wir uns echt gefreut, dass er uns eben wirklich ausführlich auf unsere Fragen geantwortet hat. Er ist nämlich nach der SVG nach Frankreich an die Südküste gegangen, wo er dann sagt, gute Location, Sportlich war es zwar nicht so gut, aber gute Location. Das hat ihm also richtig gut gefallen. Danach war die Mannschaft,
die jetzt gerade Meister geworden ist, also damals mit Nick hat das nicht so ganz geklappt, aber jetzt sind sie tatsächlich die französischer Meister geworden.
Wer ist denn das?
Cannes. Und nächste Saison soll da auch eine deutsche Fraktion spielen, habe ich gehört. Zwei Nationalspieler sollen da hinwechseln. Mal schauen.
Gut informiert.
Ja, gut. Nick war dann noch in der Schweiz, wo er dann auch tatsächlich Meister geworden ist. Und danach hat er dann geheiratet und sich so vom Volleyball zurückgezogen und hat dann tatsächlich nochmal in Indien gespielt. Das ist dort keine Saison, sondern eben nur so eine Art Turnier, das innerhalb von einem Monat durch ist. Und von Indien hat er dann gesagt, ja, war eine schöne Erfahrung, vor allem gutes Essen. Sportlich war nicht so gut, aber...
Ich dachte, das macht man wegen der Kohle.
Ah, dazu hat er sich nicht geäußert.
Ja, danach hat er ja seine Firma gegründet, also kann man rückschließen.
Also, dann bietet sich das an. Nee, also das ist ja auch oft, dass man da auch Japan oder gerade die asiatischen Länder oder Katar ist auch mal ein gutes Beispiel, dass da doch nochmal das Niveau ein bisschen schlechter ist, aber die Kohle dafür ganz ansehnlich sein soll.
Ja, machen wir einen kurzen Rückblick oder noch eine Aussage zu Nick, zu SVG?
Also ich habe mit Nick sehr gerne zusammengespielt, auch wenn er mal vor mir gespielt hat. Das war ein bisschen unglücklich, aber er hat einfach besser aufgeschlagen. Also das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, wie viel Asse hat er denn dann gemacht?
Also er hatte die 12er-Serie gegen Düren, 12-0.
Also das war natürlich, ja, legendär, wo wir schon bei den Legenden sind.
Die Halle stand wirklich,
ja, also Hut ab. Ich glaube, ich würde nicht mal 12 Aufschläge rüberbringen im Sprung.
Jetzt oder damals?
Sowohl als auch.
Nee, also er hat sich auch richtig positiv geäußert. Sagt also, es war absolut professionell dort bei der SVG. Absolut positiv. Und er sagt auch, hier, er meldet sich, er würde gerne mal wieder zur SVG einfach mal zum Zuschauen kommen. Und das hörte sich auch so an, als ob er tatsächlich irgendwann mal im Urlaub, wenn er sich den mal nimmt, mal zuschaut und einfach zu gucken. Also das hörte sich sehr, sehr positiv an. Und ja, auch Coach hat er gesagt, super, super Geschichte, super Team damals. Ja, und sagte auch, die Atmosphäre in der Gellerson Halle ist überhaupt kein Vergleich zu Kanada. Ganz andere Geschichte. Ja, und inzwischen ist er halt, wie sagt man so schön, retired. Er berät eigentlich, hat so eine eigene Akademie für Volleyballathleten und berät. Das machen ja auch die ein oder anderen Volleyballer nachher berät der Athleten zum physischen und psychischen Verbesserungen. Und das ist so das, was er beruflich treibt jetzt gerade.
Ja gut, er kann natürlich von seiner Erfahrung dann ja auch immer ja viel, viel weitergeben. Das ist ja bei den meisten ja so. Ich meine, man hat ja dann auch, also ich habe ja auch einige Trainer dann durch, die unterschiedliche Ansätze haben, was Krafttraining angeht oder Technikbild oder wie auch immer. Und da kann man natürlich dann schon versuchen, da andere, sei es vielleicht so wie Enjo, Jugendliche zu coachen oder schon fast fertige Athleten. Weil dümmer wird man dadurch auf jeden Fall nicht.
Nö, es ist spannend, wo die Leute dann landen. Wer von euch will was sagen zu Ray? Torben, Cayetan.
Ich? Achso, ja. Ray, also auch bekannt natürlich oder besser bekannt als Raimund. Ist allen noch ein wenig zum Kultspieler geworden bei uns. Worüber er sich, glaube ich, auch immer sehr gefreut hat, dass er wahrscheinlich der einzige Spieler der VBL war, der so was wie einen eigenen Fanclub hatte und sogar eine Facebook-Seite. Okay, ja, irgendwie durch seine Art hat er das wahrscheinlich ein bisschen provoziert. Und ja, nach der SVG ging es für ihn in wärmere Gefilde, erst nach Bahrain. Und dann ist er in Ägypten gelandet, da war er jetzt zuletzt und von dort hat er sich auch gemeldet aus dem Ramadan, was mit sich bringt, dass das ein bisschen schwierig ist, gerade mit dem Training. Das beginnt alles immer sehr spät, erst um 6:30, wenn dann, um 6:30 können die Spieler endlich mal was essen und danach können sie erst trainieren. Also das verschiebt dann auch das Sportliche ziemlich stark. ja, meint, ein bisschen wärmer und mal andere Kulturen kennenlernen. Und natürlich
dürfen da mittlerweile Frauen in die Halle oder ist es immer noch streng verboten?
Darüber hat er nicht gesprochen, er ist aber mit seiner Freundin dort. Also insofern. Oh, das war was Neues für dich. Ich sehe da so ein bisschen im Hintergrund ein paar Geschichten, die wir jetzt aber nicht rauskitzeln wollen.
Ja, im nächsten Punkt kommen die Geschichten, oder?
Also ich habe so überhaupt gar nicht, ich habe ja auch mit ihm noch nie zusammen gespielt, also von daher, ich kenne ihn so weiter auch überhaupt nicht.
Ja, aber es war immer sehr, sehr fröhlich, so wie wir ihn hier erlebt haben. Und ja, das könnt ihr dann auch im Anschluss hören, also die beiden Statements von Nick und von Ray Raimund werdet ihr dann auch noch, schalten wir dahinter noch. Ja, und wo es jetzt ihn weiterhin verschlägt, weiß er aktuell noch nicht, wusste er da noch nicht. Er wollte aber jedenfalls noch weiter spielen. Er hatte mal eine kurze Episode in Polen, darüber hat er zwar nicht gesprochen. Das gab, wurde er nachverpflichtet während der Saison, aber soweit ich das gehört habe, gab es Probleme mit der Lizenzgebühr, der Verein war auch sehr klamm. Also es lag dann daran, dass die einfach die Lizenzgebühr an den Verband nicht abgedrückt haben. Und dann hatte er keine Spielberechtigung und musste sich dann was anderes wieder suchen. Ja, so kann es dann auch gehen.
Aber bei ihm hört sich so an, er fühlt sich wohl, dass er jetzt im Warmen ist. Das ist für ihn wichtig.
Ja.
Das war die Saison 2017-18, beziehungsweise Ray hat ja zwei Saisons gespielt in der legendären Saison, weil die 2017-18er Saison war gar nicht so dolle, Fünfter da geworden. Für SVG-Verhältnisse sogar eher ein schlechteres Ergebnis. Deswegen haben sie in 2018-19 dann die Bronzemedaille wieder geholt.
Genau, mit René haben sie ja immer Bronze geholt.
Ja. Einmal fast mehr, aber...
Ja, bis heute bin ich doch der Ansicht, dass wir eigentlich im Finale waren, gewesen wären, wie auch immer.
Ich will mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, wenn da der entscheidende Spieler das nächste Jahr in Berlin dann gespielt hat. Naja.
Ja, ich habe da auch so meine...
schlechte Erinnerung irgendwie. Mhm. Naja. Aber ist ja nicht so schlimm, er hat ja auch nur die letzten beiden Bälle gekriegt, die er irgendwo hingepölt hat. Von daher geht das.
Ja, okay. Schöne Grüße an Berlin. Ja, mit unserer Hilfe ein wenig sind sie dann doch noch Meister geworden. Sind sie in der Saison Meister geworden?
Ich glaube ja. Stimmt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es sowieso nicht.
Serienmeister sind wir beim Thema. Dann sind sie Serienmeister.
Ja, hätten wir es nochmal brechen können, aber gut.
Tja. Aber ich glaube, wir aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also mit der Arena haben wir wieder andere Möglichkeiten. Wie Stefan Hübner auch schon gesagt hat, wir werden einen anderen Volleyball sehen. Ich bin gespannt drauf. Also könnte interessant werden. Und gerade in Bezug auf, wie entwickeln wir uns im Volleyball, aber auch im Speziellen bei der SVG Lüneburg, bin ich jetzt wirklich gespannt, was jetzt wir weiterentwickeln können. Das ist schon eine Riesenchance jetzt mit der Arena. Ich hoffe, es funktioniert dann auch das ein oder andere und nicht irgendein Virus oder wer auch immer noch da dagegen spricht.
Wäre schön, wenn das klappt, ne? Also dann kann man es ein bisschen größer aufziehen. Wie gesagt, ich habe immer die Befürchtung, dass irgendwann die Halle dann nicht mehr so voll sein wird, wie sie eigentlich sein müsste, weil also es gibt viele, viele Beispiele. Wir haben früher auch in Gotha gespielt oder traurig, da sitzen dann irgendwie, weiß nicht, verteilt 25 Leute, die ganze Tribüne ist irgendwie abgehangen, dass das nicht ganz so schlimm aussieht. Friedrichshafen, wenn da fast leere Ränge sind, das macht dann auch keinen Spaß. Da haben wir aber auch immer gesagt, ja gut, dann lass doch hier lieber einen Schuhkarton spielen vor 100 Leuten, wie in der Halle mit 3,5, wo dann auch nur 100 sitzen, aber dann auch noch auseinander und klatschen für 5.
Aber Hildesheim oder ja Gießen macht es im Moment vor oder hat es vorgemacht, diese letzte Saison, dass sie die Halle relativ regelmäßig quasi voll hatten.
Genau, das muss man halt schaffen. Man muss irgendwie gucken, dass man die Halle voll hat. Das überträgt sich dann auch immer, also Hut ab an die Spieler, die das dieses Jahr gemacht haben, was sehr, sehr schwierig ist, wenn gar keiner in der Halle ist, um einen zu pushen. Das muss man halt komplett selber machen. Gut, das haben wir jetzt bei uns in der dritten Liga auch, aber da müssen wir uns nicht pushen, sondern da müssen wir nur halbwegs den Ball irgendwo hinballern. Aber jetzt in der ersten Liga, das ist schon ein Unterschied, wenn man das gewohnt ist, dass ihr da irgendwie 2,5 Meter weg sitzt mit einer Peitsche in der Hand. Und wenn du dann nicht spurst, dann kriegst du gleich eine Backpfeife, aber beim Blocken noch. Also das jetzt in der Situation so zu machen, das, also Hut ab an die Spieler, die das dieses Jahr die da durch mussten, beziehungsweise die das geleistet haben. Also generell jetzt nicht nur die von SVG, sondern auch die ganze Liga. Weil das, glaube ich, keine einfache Situation ist, unter diesen Bedingungen überhaupt Volleyball zu spielen. Oder generell Sport. Wir bei Amateuren, da sieht das immer so aus.
Ja, vielleicht hat das ja den Hunger jetzt ein bisschen geweckt, wenn dann wieder Leute in die Halle kommen können, dass sie das auch machen und vielleicht auch ein bisschen länger dabei bleiben. Wer weiß, wann mal wieder so eine Pandemie kommt.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Also wäre natürlich schön, wenn die Halle regelmäßig voll ist, weil dann, also dann kann es, glaube ich, auch schnell in die richtige Richtung gehen, dass man da auch in sehr, sehr kurzer Zeit was noch Besseres auf die Beine stellt. Weil ich glaube, so ist das schon, wenn man jetzt die letzten Jahre zurückblickt, ist das schon ganz gut geworden, was sie da gemacht haben.
Das muss ja unser Ziel sein, das Ganze weiterzuentwickeln, auf breitere Beine zu stellen, mehr, ich sag's mal, Schaum zu schlagen, was weiß ich, einen Podcast zu machen, auf YouTube die Spiele reinzubringen und. Das sind ja alles kleine Bausteine, die da mithelfen.
Genau, richtig, ja. Und das trägt dann vielleicht auch wieder, ich weiß auch gar nicht, was jetzt gerade da ist, TikTok aktuell oder was weiß ich, was man da jetzt ja gerade so aktuell auf dem Handy sich alles anschauen kann. Da. Ja.
Musst du Torben fragen, der weiß, was TikTok ist. Wir wissen das nicht.
Ja, ich sehe es auch immer nur von irgendwelchen Videos von meiner Schwester, glaube ich, die da irgendwas Wildes durch die Gegend schickt.
Also TikTok ist das, was Gießen macht. Also die sind da relativ aktiv in dem sozialen Medium.
Also schlechten Volleyball spielen.
Nee, die zeigen immer ganz viele Slow-Motion-Videos und so, mit ein bisschen Musik unterstützt. Sieht schon geil aus, das muss man sagen. Ja.
Also Grüße an Hauke Wagner, das war nicht ernst gemeint. mit denen habe ich auch noch zusammen gespielt.
Cool. Aber ich glaube, Hauke habe ich noch kein einziges Mal da auf diesen TikTok-Videos gesehen. Also er springt anscheinend nicht so gut.
Ja, ich glaube, das hat er in seinem Vertrag drin stehen. Das muss er nicht. Aber Tobi Krick ist ganz groß auf TikTok.
Ja.
Hab ich gehört. Sogar meine Tochter hat das schon mitgekriegt. Wohl, ich weiß gar nicht. Hat die TikTok? Nee, auf Instagram. Hat sie das nicht? Weiß ich nicht. Ich kann ja nicht mitreden.
Also da bin ich auch komplett raus, was das angeht. Also.
Ja gut, man muss es einfach probieren, so viele wie möglich Kanäle zu bespielen und dann gucken, was rauskommt. Also.
Ja, richtig, wie gesagt, also es kann ja nicht schlechter werden.
Also, wollen wir zumindest hoffen.
Ja, gut, Bühl hat natürlich dann wieder so einen kleinen Dämpfer versetzt.
Ja, aber das ist, also bei Bühl finde ich, also da müssen ja Sponsoren abgesprungen sein ohne Ende, weil in der Region ist ja auch nicht viel und die Firmen, die ansässig sind, sind ja jetzt auch keine kleinen. Also das muss man ja auch dazu sagen. Da sitzt ja jetzt auch Lux sitzt da, ich glaube, ich weiß nicht, Uhu ist glaube ich auch nicht weit. Da ist ja schon ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie der Uhrenhersteller da heißt.
Die waren mal, haben immer die MVP Preise vergeben.
Ja.
War sehr beliebt bei den Spielern, habe ich gehört.
In der Tat, meine liegt auf dem Dachboden.
Ja. Oh, du hast eine gekriegt in Bühl?
Ich habe mal eine gekriegt.
Ah, super.
Und dann weißt du die Marke nicht.
Doch, jetzt weiß ich doch wieder.
Ingersoll. Ja,
das darfst du dann in diesem Fall auch sagen.
Genau. Aber ich benutze die Uhr nicht. Also
ich muss auch sagen, Bühl, ja, natürlich sehr schade, dass die nicht mehr dabei sind, aber ich weiß nicht, ob da ein bisschen Frust mitschwingt, dass die, du hast ja gesagt, die haben früher immer viel Söldner gehabt. Ich glaube auch ein deutlich höheres Budget als die SVG jemals hatte.
Das stimmt, ja.
Und dafür waren die Erfolge, zumindest seit die SVG dabei ist, nicht so überwältigend, dass da halt ein bisschen Frust mitschwingt und sie sehen, sie erreichen die Ergebnisse nicht so entsprechend und gut, wenn sie jetzt noch ein paar Abstriche machen müssen, dann krauchen sie immer nur hinten rum. Ja, aber letztlich finde ich das auch so ein bisschen, da lässt man dann das Ganze sausen lieber, statt sich vielleicht mal ein, zwei Saisons ein bisschen durchzuhangeln. Sehr schade.
Ja, also ist halt immer die Frage, was das Ziel bei denen war und wie viel Kohle da wirklich drin steckte. Also Kohle hatten die definitiv. Dass man jetzt nicht eh mal schnell deutscher Meister wird, das hat ja auch ganz eindrucksvoll Frankfurt gezeigt, dass das nicht geht. Die Entscheidung, wenn es denn so knapp war mit dem Geld, finde ich dann richtig, weil, also ich habe es ja selber mitgemacht, das ist halt als Spieler nicht geil, wenn du halt 6 Monate keine Kohle kriegst. Man hat zwar manchmal ein Auto bestellt und eine Wohnung, aber von irgendwas muss man dann halt auch leben und es ist nicht so, dass man da die Millionen als Volleyballer verdient, sondern es geht dann halt auch, ja, irgendwie unteren vierstelligen Betrag. Und wenn du dann aber 6 Monate keinen vierstelligen Betrag hast, sondern dann zusehen musst, wie du die Kohle rankriegst, dann kann ich das verstehen, dass sie da jetzt die Reißleine gezogen haben im Sinne von vielleicht von den Spielern oder ich glaube sonst von den 2 ehrenamtlichen, hauptamtlichen Leuten, die das da im Verein machen. Wie gesagt, dadurch, dass ich da selber gebrandmarkt bin, kann ich das verstehen, weil es, wenn man in Summe ein Jahr kein Geld kriegt, ist unglücklich.
Wollen wir einen Sprung machen zum Kessel Buntes aufgrund der Zeit? Wir sind jetzt etwa 1,5 Stunden.
Ja, springen. Wohin?
Genau. Kajetan, du hast einen Kessel.
Ich habe einen Kessel, den habe ich gerade gar nicht hier. Den müssen wir nachher noch reinschneiden. Okay, klapper, klapper, der Kessel. Der Kessel spricht. Übrigens, Herr Kessel bleibt in Berlin, falls ihr, habt ihr bestimmt schon gelesen. Nur zu diesem.
Haben wir heute noch gar nicht über ihn gesprochen, oder? Oder ist mir da was entgangen?
Nee, haben wir noch nicht.
Gut. Aber dafür haben wir ja die Rubrik Kessel Buntes.
Also genau, im Kessel Buntes sind, in dem bunten Kessel sind ein paar Fragen an dich. René, jetzt kannst du was gewinnen. Flüssiges oder Kinderspielzeug? Bei Kinderspielzeug ist natürlich schwierig. Gibt nur ein Kinderspielzeug.
Nicht, dass wir nachher interfamiliären Streit da bei euch erzeugen.
Nee, Kinderspielzeug, ich trinke nicht mehr.
Okay.
Kinderspielzeug, welches Alter?
Jetzt muss ich überlegen, ob wir schon die nächste Stufe nehmen, dann würde ich sagen so 4 bis 5.
4 bis 5.
Sie ist 3, wird 4, also deswegen sage ich schon die nächste Stufe. Okay. Also da könnte man schon mit, also eine PS, wo sind wir gerade? PS4, PS5, muss da glaube ich schon irgendwie so ein Dir.
So, Wolfgang, ich habe einen Karton und den bastel ich zusammen, mach da der Kreuz, ein Kreis und ein Viereck drauf und ein Dreieck oder so ähnlich, nicht?
Wir werden mal schauen, was es so gibt, aber erstmal musst du es dir verdienen.
Und Wolfgang, du erklärst die Regel, das kannst du nämlich immer am besten.
Das ist ja immer mein Job, ich weiß. Regeln. Ab 4 Punkten gibt es einen Gewinn. 1 Punkt kriegst du für eine richtige Antwort. Wir werden dir 3
Moment,
Fragen.
Aber du kriegst nicht einen vollen Punkt für jede Antwort. Gleich noch, also du kriegst nur einen halben Punkt für Unterpunkt.
Warte, stopp, jetzt hast du dich vertan, Kajetan. Wir waren beim halben Punkt und haben jetzt gesagt, wir gehen auf 4 Punkte insgesamt. Also es gibt schon für die richtige Antwort einen
Punkt. Ach so. Okay.
Also letztendlich ist es ja auch, also ich muss Fragen beantworten, ihr macht das mit den Punkten.
Genau, und nachher hauen wir dich übers Ohr.
Ja, das ist auch in Ordnung.
Wir runden auf.
Okay, Torben, willst du die erste Frage mal?
Oh, mach ich. Welche Vereine, die in der Saison 2014, 2015 und 2015, 2016 in der ersten Liga waren, sind nicht mehr dabei? Also dein Spezialgebiet.
Sind nicht mehr dabei. Wie viele muss ich aufzählen?
Das ist alle? Deine Entscheidung. Zum Schluss brauchst du am Ende des Quizzes 4 Punkte.
Ich habe dir einen Tipp gegeben. 4 sind's, die du nennen solltest.
Also in diesen 2 Jahren. Und VCO zählt nicht dazu.
Nee. Genau, das ist irgendwo Coburg. In der Mitte.
Coburg,
ja.
Okay. So, die haben wir nicht mehr. Gottes Willen, ey, ihr habt. Das müsst ihr doch sagen, dass ich mich da vorbereite.
Mensch, wo warst du ganz lange? Wo warst du so lange?
Aber Rottenburg, ach, die jetzt heute nicht mehr da sind? Rottenburg ist ja auch nicht mehr da. Genau. Ja, da blutet mir das Herz, deswegen erzähle ich.
Achso, das darfst du, bringst du nicht über die Lippen. Jetzt ein aktueller Fall, wenn wir den schon zählen, also für nächste Saison dann natürlich.
Ja, gut, aber Bühl ist ja noch.
Ja, war noch dabei, aber das...
Ach, ich hatte schon mitgerechnet.
Oh, das könnten, deswegen sind es eigentlich 5. Irgendwo in der Mitte war noch was.
Wo sind wir denn hingeeiert da?
Ganz in der Mitte Deutschlands.
Hey, dann, das ist aber jetzt leicht.
Für euch. Fügt das mal zusammen, die beiden Wörter.
Ach so. Ja, alles gut. Jetzt habe ich es auch verstanden. Mit Mitte.
Ja, sehr schön. Meintest du das mit Gotha?
Ja, nein, ich hatte Coburg hatte ich im Kopf. Also Gotha hatte ich im Kopf, aber ich meinte das. Coburg.
Und da war noch ein Verein ganz am Anfang eurer Aufstiegssaison dabei, der dann bald die Segel gestrichen hat. Da kam Nikolas Marx her.
War das noch unter Haching?
Nee, auch im Osten. Im Osten kennst du dich nicht so gut aus. Nee. Dresden war es noch. Okay, aber die 4. Lassen wir mal gnädig 4 gelten.
Oh, so, Wolfgang, jetzt mal kurz.
Eher bei 3,5.
Ja, aber wie viele Punkte hatte denn René jetzt?
Ja, ich bin bei 3,5. Ich kann ja nicht mit einer Frage schon die volle Punktzahl haben für alles. Also.
Okay, gut. Ich würde mir keinen geben.
Übrigens, die nächste Frage, doch. Die nächste Frage ist dann relativ schwierig, wobei die dritte Frage dann wieder einfacher ist. Also das heißt,
aber die nächste Frage, da hast du vorhin schon mal einen Hinweis drauf gegeben.
Stimmt, ne? Genau. Also, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass Timon Lahne in relativ vielen Ländern danach gespielt hat, nach der SVG.
Darf ich mal das Wort Weltenbummler anbringen? Schön, das wollte ich vorhin schon. Danke.
Jetzt also habe ich es gesagt. Polen.
Ey, super. Mhm.
Das war, glaube ich, die erste Station, die er hatte. Deutschland, dann war er natürlich in Holland. Zwischendurch vielleicht auch in Belgien. Mhm. Dann,
jetzt überrascht er uns.
Ja, das läuft aber jetzt. Das war immer was Exotisches.
Ja, ich weiß nicht, ob es
ganz
Indonesien oder so.
Ja, voll. Super. Klasse. Oh, ja, einen nimmst du noch in Europa. Bisschen nach Osten, ein ganz großes Volleyballland.
Hat er in Tschechien gespielt?
Fast.
Der hat doch nicht
in Tschechien da.
Also Tschechien daneben. Also.
Hat er bei Eichdopp gespielt?
Was ist denn das? Ja, sehr gut. Das auch.
Oh, Gottes Willen, das ist ja ein richtiger Söldner dann geworden. Ja. Was haben wir noch? Wie viele sind noch offen?
Jetzt genug. Einer nur. Nee, zwei noch.
Also ist noch außerhalb Europa irgendwas?
Nee, aber sehr weit im Südosten. Macht mal gerne Urlaub auch.
Ja, dann nehmen wir einfach Frankreich, Spanien, Portugal.
Südosten.
Dann nehmen wir noch Italien. Also,
dazu. Andere Richtung, noch weiter Osten.
Türkei, Kroatien,
Rumänien. Zwischen Italien und der Türkei. Denk mal an Stelios.
Der war in Griechenland?
Ja. Also in Griechenland, in der Slowakei.
Ja, und das waren die beiden noch.
Genau, die beiden.
Hat er in Griechenland gespielt? Bei welchem Verein?
Oh je, das weiß ich nicht.
Ich dachte, du hast es gerade offen, schade.
Nee.
Aber es war schon erstaunlich viel.
Das war mehr als ein Verein pro Saison. Also weil er Indonesien hat er, glaube ich, dann... Ist er in der Saisonmitte oder?
Ja, aber die Saison ist auch sehr kurz da.
Ja, genau, so wie in den arabischen Ländern auch oder so.
Die ist wirklich nur sehr, sehr kurz.
Okay. Abschließende Frage?
Das war die schwere, ne? Jetzt kommt die leichte wieder.
Genau. Wer will das stellen?
Robben.
Ich bin gerade woanders bei. Macht ihr mal.
Okay, von welchem Verein ist Erik Metzen zur SVG gewechselt?
Also, ich habe in Düren gegen ihn gespielt. Deswegen vermute ich, dass es Düren war. Das war,
Anhieb.
Das war ein richtiges, wir haben uns gehasst. Wir haben uns gehasst auf den Gegenüber. Alter Schwede, war das ein Fight, ey. Das war ein Spiel. Hut ab, da wurde man bepöbelt. Er hat, glaube ich, ist über die Bande geflogen, hat von einem Fan von uns einmal sauber den Mittelfinger kassiert. Ich habe mir Bänder angerissen, Sinnesmoseband angerissen, während des Spiels, wurde getaped, habe weitergespielt. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen und wurde dann aber noch im Gang bepöbelt von den Spielern von Düren. dass ich doch nicht schauspielern soll. Also das war ein gutes Spiel.
Ja, war Feuer drin. Also das war in Düren?
Nee, war in Rottenburg.
In Rottenburg, okay.
In Rottenburg.
Da war mal Respekt und Toleranz aufgehoben für dieses Spiel.
Ja, also da war wirklich... Und seitdem hatten wir ganz am Anfang, als er dann in der Halle, ich so, oh nee, jetzt auch noch der Metzen. Aber er hat sich, haben wir auch gleich gesagt, er meinte auch, ach, ich hab dich gehasst. Da meinte ich auch so, ja, Bruder, auf Gegenseitigkeit. Aber das gehört dazu, dass das halt, dass man so ein bisschen stichelt unterm Netz. Das ist ja auch, das will man ja auch
manchmal. Ja, manchmal, ja, ist das doch, es bleibt in Erinnerung, wie man sieht.
Genau, richtig, ja.
Er hat auch mit seiner Spielweise dafür gesorgt, dass er eigentlich gut und beliebt war bei den Fans, denke ich.
Definitiv. Also ein sehr, 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 sehr geiler Spieler, so was das angeht. Also auch was jetzt die Entwicklung von ihm anging, gerade der Schritt schon vor, bevor er zu uns gekommen ist, in Düren war er körperlich nicht auf dem Niveau. Da hat er hart an sich gearbeitet und auch menschlich. Super. Also wirklich. Mhm. So wie Enjo vorhin schon meinte, dass wir auch so ein sehr, sehr geiles Team hatten drumherum.
Also, ich.
Bonusfrage brauchen wir gar nicht mehr, oder?
Nee, wir brauchen keine Bonusfrage.
Ja, doch, die will ich jetzt auch noch hören.
Aber die hören immer auf, sonst müssen wir uns immer wieder neue Fragen überlegen.
Das ist allgemeine dann Bonusfrage.
Dann schneid sie raus.
Rausschneiden?
Ja, dann einfach rausschneiden zum Schluss.
Können wir natürlich noch machen. Ja, also, das wäre nur die Frage. Für dich ist die Frage natürlich banal. Aber
ja.
Wolfgang, du übernimmst das. Du stellst die Frage.
Also da kannst du nicht anders als... Also die kannst du nur beantworten richtig. Die kannst du gar nicht falsch beantworten. Die ist eher für den Amerikaner gedacht oder den Kanadier, der zu uns kommt. Wie heißt die schönste Stadt der Welt? Und wenn du jetzt was Falsches sagst...
Rottenburg.
Nee, also da muss ich natürlich ganz klar sagen, Södergallersen.
Seit wann seid ihr denn Stadt?
Schon immer gewesen.
Okay. Führt also zum sofortigen Abzug der bisher erreichten Punkte.
Doch, das ist in Ordnung.
Ja, aber ich glaube.
Ich brauche nur einen Mitschnitt für meine Mama. Nee, da gibt's natürlich nur eine. Aber das muss ich ja, also deswegen bin ich ja wieder hier.
Okay, ja, dann haben wir so einen kurzen Überblick sozusagen, auch noch nicht komplett vollständig. Vielleicht, wenn man das ein oder andere Mal noch andere ehemalige Legenden noch mit dazu bekommen zum Podcast. Aber so ein bisschen ein Rückblick haben wir mal gemacht. War recht interessant. Vielen Dank auch, René, für das, was du da beitragen konntest und für das nette Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, aber hallo, Legenden sind immer gerne gesehen. Und wie gesagt, bleibt nochmal dran an alle Zuhörer, weil ihr hört hinten raus nochmal die Audio-Files, also die Antworten von Nick und von Ray. Dann könnt ihr euer Englisch auch nochmal gleich aufbessern. Und um es mit Rays Worten zu sagen, stay safe.
Beziehungsweise
thanks, Dave. Thanks, Dave.
Genau, so sagt Raiders, also
in Kairo.
Ja, in Kairo scheinen da besondere Bedingungen zu herrschen.
Okay, wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns auf die nächste Folge 11 und sagen Butter
bei die
Hühnen
und den Fischen.
After playing for SVG, I moved over to France the next season and I played for AS Caen. So I was down on the south coast of France there. And it was an okay season. The results weren't as good as I'd hope, but still learned a lot. Got a little bit better as a level player, grew a lot personally, and really enjoyed where the location that we lived, which is pretty cool. And then the next year, I moved over to Switzerland, and I played for Luc Volley, and that's in Lausanne. and we ended up having an amazing season. We didn't win the cup, but we did win the championship at the end of the season. So that was really awesome. That was my first championship that I won over in Europe, and it was a really fun team to be a part of. And then after that, I officially retired from professional volleyball. I came back to Canada, married my wife, and then about a year after my retirement, I got an opportunity to go and play in India for their first ever professional volleyball league, which was only like a 1 month league, which was essentially a tournament. So I went over there, I played for Yamamba from Mumbai, and it was lots of fun, amazing food, cool experience overall. But again, similar to France, we didn't do as well as I'd hoped. But yeah, really cool experience. And then after that, came home and haven't actually played volleyball since. Since I retired, I have started my own company called the Athlete Wellness Academy. This is how I've still been able to stay in the volleyball community and world. The Athlete Wellness Academy works with volleyball athletes to help them optimize their performance through working with athletes on from a physical, mental, and a lifestyle standpoint. So we help them move better, get stronger, get more mobility, but also we work on their mindset and their nutrition and their recovery and their sleep. So we really take a comprehensive approach to athletic performance. Looking back at my time at SVG in Lundberg, I just have fond memories of it. Like everything about it is my first season over in Europe playing pro, and it was an awesome team. Made a lot of friends that year on the team, which is awesome. Unreal coach in Stefan and the rest of the staff there. And yeah, it was really cool. It was the first time, like I said, playing pro, and it really sparked me to want to pursue professional volleyball for at least a couple more seasons, which I ended up doing. So yeah, my memories there were all quite positive. And yeah, I hope to someday be able to travel back there and go watch a couple games. That's one of my bucket list items, is I'd love to come back and get to see the team play again. My favorite memory from playing with SVG was definitely just the atmosphere that was at every single home game that we had. The Gellerson Halle just provided such a loud environment. The fans were incredible. I've never, like, back in Canada, in my university, like, we had probably some of the best fans in Canada. For noise and for cheering and for everything else, but it wasn't anything compared to my experience in that gym in that town. In the rest of my professional career, I never played in front of such a loud and passionate crowd again. So hands down, that was my favorite memory from playing there. Yeah, I think the development of professional volleyball in Germany and Europe and worldwide, it's in this really cool phase right now where everyone seems to actually know more about it, especially coming from Canada. It's volleyball obviously isn't the number one sport. Ice hockey is definitely it. And it's really cool to start to see more young volleyball players understand that there's an opportunity to go and play professionally, whether that's in Germany or in Europe or Asia or anywhere else. It's a really cool time. It feels like the popularity of volleyball just feels like it's growing, and as it should. It's an exciting sport. It's always been a bit of an undervalued sport, at least in North America, and I really think that that's changing now, and some cool things are happening. So yeah, I'm just overall pretty excited for the future of volleyball professionally, and also just in Canada itself and in North America, the amount that it's grown recently. The only idea that I have for how to grow the game more is to get more exposure, to grow the game more in Canada, at least. I can't speak for other countries, but in Canada, there needs to be more exposure to high-level volleyball matches and games on TV, or at least on the streaming sites or somewhere. We have a lot of games online from at the college, university level. If athletes really search and seek it out, they can find some professional streaming links where they can watch SVG. But that's really an unknown thing for most youth volleyball players. So if we were able to actually popularize that a little bit more in Canada and even get some university games or professional games on the television, that would be huge. And that's really one of the biggest steps I can see that would really move the needle towards making volleyball a little bit more popular in Canada.
Hello, Wolfgang, Kayatan, and the whole Luna Block. You're listening to Ray Zito. A long time ago, Luna Hunin. Wolfgang reached out to me on Facebook and wanted me to answer some questions here for the fan block. So I'm going to answer as many as I can. First off, I want to say hello to everyone back in Lüneburg. I'm all the way out here in Cairo saying hello. Question number one, can you tell us how your volleyball career went on after leaving SVG Lüneburg? So my volleyball career last year, I went to a country called Bahrain. Now I'm in Egypt. I decided to go for much warmer weather and a different culture. That's how I went. Next year, I'm not too sure. I will still play. But number two, how does your professional volleyball career life look like at the moment? So currently, I'm in Ramadan. So my practices are very late because all my teammates are fasting. They have their first meal at 6:30, which is called iftar. So currently, I'm have most of the days off, and I practice at late evening time. I'm here with my girlfriend, Ori. So she's here with me, which is very nice. Number three, what am I planning for? I'm not too sure. We shall see. I have to wait until my season ends, and I still have about a month in my season. Number four, how do you look back to your time with SVG? What did it mean to your career? I look back at my 2 years at SVG Lüneburg, and I think about the best quality volleyball that I have played when it comes to a team. The coaching staff was amazing. How we prepared for matches, how we played in matches, the teams on Lüneburg was absolutely amazing. I played with absolute brothers. I still speak to a lot of the guys that I played with, and we had two special years at Lüneburg. Number six, what do you think of the professional developmental? What do you think of the development of professional volleyball in Germany, Europe, worldwide? Do you have any ideas, suggestions how to grow the game, make the volleyball game more popular? I think specifically in Germany, they've developed the game very well professionally. I think bringing the challenge system and making the game more true statistically. You have this option where, technology can actually make a difference in the game, whereas the human eye made a lot of human errors. So in Germany, when they're catching up to Italy and in Poland, which is very nice, I think it'll grow the game more from a fan aspect, because you can actually see the replays of, you know, that happening. So that's a great way to develop the sport. With regards to the whole world, we have to market volleyball a bit better. We have to showcase it. We have to show the talent and try and make people that are sitting at home feel like they're at the game. Better angles for TV, you know, I guess highlight the players a bit more. But it's very hard, you know. What else? I think that's it. I hope both of you are doing really well. I was very happy to make this voice memo for you guys. And I hope everyone back in Lüneburg is staying safe and healthy during these COVID times. All right. Raisito out. Peace.